FAZ Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Herzlich willkommen zu Downset Talk live in Hamburg.
Schönen guten Abend.
Tourabschluss in meiner Heimatstadt.
Das ist doch wunderbar.
Was kann es Schöneres geben?
Eben.
Ah, ich weiß was. Ein Tourabschluss in Hamburg an einem Wochenende, wo der HSV gewonnen hat. Und St. Pauli verloren hat. herzlich willkommen. Wir sind, falls ihr es nicht wisst, Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL. Mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, was wir heute mit euch vorhaben. Eigentlich machen wir das, was wir immer machen. Wir reden 2 Stunden über Football. Nicht ganz, wir haben eine kleine Pause zwischendurch, keine Sorge. Und wir werden heute eine Folge machen, die unsere Lieblingsfolge ist in jedem Jahr. Denn nächste Woche geht's los, NFL-Saison steht an. Und wir haben ja noch nicht unsere Prediction-Folge veröffentlicht. Mhm. Und diese Prediction-Folge werden wir heute zusammen mit euch aufnehmen. Ja, richtig. Wir nehmen auf dieser kleinen Mini-Tour jede Stadt auf, jeden Abend auf, aber wir werden natürlich nur eine einzige Folge veröffentlichen und das hängt natürlich komplett von euch ab, wie gut die Stimmung ist. Auf jeden Fall schneller gewesen als in Köln.
Ja, Köln war bisher tatsächlich der langsamste, also da war die Leitung sehr, sehr lang. Ja.
So 2 Sekunden unangenehme Stille einfach im Raum. Naja, mal gucken, ob wir die Aufnahme nehmen. Ja, Adrian, ich habe gesehen, hier sind einige Trikots schon dabei. Mir gefällt hier, weiß ich nicht, ob es mir gefällt, aber euch wird vielleicht die Folge gefallen hier in der ersten Reihe, Packers-Fans.
Muss man ein bisschen vorsichtig immer sein. Also wir hatten, ich glaube, es war auch in Köln, da hatten wir viele Patriots-Fans, sehr, sehr nah, ähnlich nah, wie ihr jetzt seid. Sitzt.
Gefährlich.
Und bei so mancher Prediction, da muss man aufpassen. Ja.
Absolut. Aber ich sehe auch noch, wo ist denn Downset Talk-Merch eigentlich? Ah ja, hier, guck mal. Bisschen wenig, aber ihr wisst ja, wo ihr es kaufen könnt, ne? Downsettalk.de/shop. So, wollen wir direkt reingehen, Adrian?
Sehr gerne.
NFL Preview.
Damit ihr euch auch so ein bisschen wie zu Hause fühlt, ne? Damit sich das nach Podcast anfühlt. Wir sprechen über die anstehende Saison und gehen mal durch unsere Predictions. Wir werden heute über alle Divisions nochmal sprechen. Wer gewinnt die? Wer schneidet vielleicht nicht ganz so gut ab? Wir werden über individuelle Awards sprechen. Offensive Player, Defensive Player, MVP, Super Bowl Pick und so weiter und so fort. Lass uns reinstarten mit der AFC. Ganz im Norden. AFC North. Wie sieht's da bei dir aus? Noch kein Team erwähnt.
Die Division alleine ist schon.
Die Stimmung ist gut. Samstagabend in Hamburg, es war Verlass drauf, absolut.
Lass uns oben anfangen vielleicht. Bei mir ist ein Zweikampf an der Spitze mit 2 Teams, die ich relativ eng beieinander sehe. Ich glaube zwar, dass die Ravens ein bisschen schlechter sein werden als letztes Jahr, aber ich habe sie noch auf Platz 1.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Bei mir ist es aber ein Dreikampf tatsächlich um die Spitze. Mhm. Wen unterschätzt du hier?
Wen unterschätze ich hier? Also ich sage mal so, es gibt 2 Teams, die bei mir doch ein bisschen weiter hinten sind. Ich vermute mal, wenn du eins davon oben hast, dann sind es die Cleveland Browns bei dir.
Ja, wenn du das so ankündigst, hast du sie nicht so weit oben, aber es ist vollkommen korrekt. Richtig. Ich habe sie auf Platz 2 tatsächlich. Auf
2? Okay.
Ja, wartet. Also, wir haben natürlich alle gewisse Zweifel bei den Cleveland Browns. Das liegt an einem Quarterback, der bislang, nachdem er leider wieder zurück in die NFL gekommen ist, muss man ganz ehrlich sagen, bisher sportlich noch nicht überzeugen konnte. Und das kann natürlich genauso weitergehen. Ja. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Typ, der vor 4 Jahren Passing-Leader in der NFL war, wieder besser spielt. Und
wie oft haben wir das schon gesehen, so 4 Jahre raus und dann wieder...
Na, er war ja nicht ganz raus.
Er war schlecht.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Aber das restliche Team ist halt so gut, dass ich glaube, wenn Deshaun Watson einigermaßen okay performt, dass die richtig gut sein können mit dieser Defense, mit den Playmakern, hinter dieser Offensive Line. Ich kann mir vorstellen, dass die Browns es zumindest, also sie sind lange im Kampf um die Playoffs und wie gesagt, bei mir sind sie am Ende Auf Platz 2, aber Rekord gleich mit den Bengals.
Nee, ich habe eine kleine Lücke zwischen diesen beiden Teams. Also bei mir sind die Bengals auf 2 und die Browns auf 3. Und ich sehe den Punkt mit dem kompletten Team komplett. Ist klar, also Defense, super gut. Da können wir eigentlich wieder fast davon ausgehen, das wird die beste, zweitbeste, drittbeste, schlechtestenfalls Defense in der NFL sein. Und wenn wir das kriegen, ist ein gewisser Floor da und die Offensive Line und so weiter, völlig klar. Aber ich gebe dem Quarterback halt ein enormes Downgrade. Also ich glaube, trotz all dem, was da in Pittsburgh passiert, und ich glaube, jeder, der hier ist, weiß so ungefähr, was ich von einem Russell Wilson, Justin Fields Quarterback Room halte, könnte ich mir vorstellen, dass
exciting.
Die Browns... Ja, ich finde, ich bin, also... Ich kann kaum an mich halten. Könnte ich mir vorstellen, dass die Browns dieses Jahr nicht nur den schlechtesten Quarterback Room in der Division haben, ich könnte mir vorstellen, dass sogar im Laufe, vielleicht spät in der Saison, Deshaun Watson gebencht wird.
Ich meine, ganz ehrlich, es ist ja gar nicht so schlecht für die Browns eigentlich. Zumindest zuletzt, wenn der Backup-Quarterback
genau,
gespielt
ja,
hat.
Genau.
Und für alle, die wissen, wer der Backup-Quarterback dieses Jahr für die Browns ist, Adrian, natürlich will Adrian das sehen mit Jameis Winston.
Also wenn Jameis Winston für die Browns spielt, dann kriegen wir halt so eine Joe Flacco 2.0-Nummer. Also
und das war überragend.
Ja, ja.
Ich wäre für eine Wiederholung. Vielleicht landen sie deshalb auch auf Platz 2.
Achso, du hast es schon mit rein berechnet. Okay, alles
ja, klar. Ja, quasi.
Nee, also ich habe 2 Siege zwischen den Bengals und den Browns. Ich habe die Bengals auf 2. Ich habe ein paar Bauchschmerzen mit der Bengals Defense. Ich glaube, dass die nicht gut sein wird. Aber ich glaube, dass die Offense richtig gut sein wird.
Wir hatten jetzt schon ein paar Steelers im Laufe dieser Tour, die danach zu uns kamen. Und gesagt haben, ihr habt vollkommen recht, wir werden nur Vierter in dieser Division. Ja, wir haben sie beide tatsächlich auf Platz 4 und ja. Da bin ich selber ein bisschen von mir überrascht gewesen, weil für alle, die jetzt die Offseason unseren Podcast verfolgt haben, die werden wissen, eigentlich fand ich das alles gut, was die gemacht haben. Aber irgendwie ja. Bin ich dann, wir haben wieder die komplette Saison durchgetippt für alle Teams und am Ende bin ich bei einem negativen Rekord rausgekommen. Das geht nicht, vollkommen
geht
richtig.
Nicht, ja.
Das geht eigentlich nicht.
Ja, also bei dem, ich auch, also wenn ich sie hinter den Browns habe und ich habe die Browns schon ein Stück hinter den Bengals, ich bin auch bei dem negativen Rekord bei den Steelers. Und ich weiß noch, dass wir diese Diskussion in irgendeiner Folge mal hatten, irgendwie rund um diese ganze Quarterback-Nummer, wo ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass, also es wird besser sein von der individuellen Quarterback-Qualität her, aber ich glaube von der Gesamtsumme, vom Output her, dass die einfach diese ein, zwei Spiele mehr verlieren werden.
Aber eigentlich
Jahr.
Kann das nicht so kommen.
Eigentlich
es sind bessere
so
Quarterbacks,
ja.
Es ist sehr wahrscheinlich ein besserer Playcaller.
Ja.
Und ja gut, dann gibt es vielleicht ein paar Argumente dagegen, aber das sind ja schon mal 2 wichtige. Und die Defense wird wahrscheinlich wieder...
Die Defense wird gut sein, glaube ich auch, aber ich sehe eben den Nummer 2 Passcatcher nicht in diesem Team. Deontay Johnson ist weg, ich weiß nicht, wer das werden wird. Und die Offensive Line, ja, sie haben investiert, aber die wird wahrscheinlich erstmal brauchen. Und dann Russell Wilson... ohne mehrere Playmaker, mit einer schlechten Offensive Line. Ja, ich glaube nicht, dass das gut aussieht.
Kommt umso früher Justin Fields.
Das würde tatsächlich helfen, aber ich befürchte so ein bisschen, dass die Steelers eine Weile an Wilson festhalten.
Wir halten nicht an der AFC North fest, sondern gehen zur AFC South. Hast du da einen Dreikampf an der Spitze, so wie ich in der North?
Ich habe einen Dreikampf, aber um Platz 2. Ich habe keinen Dreikampf um die Spitze in der Division.
Also du hast einen klaren Sieger?
Ja, ich habe einen klaren Sieger mit... 4 Spielen Abstand, tatsächlich.
4
Siege Abstand, ja. Und das sind die Texans für mich. Also ich glaube, Okay. Die Texans sind da schon der logische Pick. Ein Texans-Fan, sehr gut. Nein, die Texans haben für mich schon nochmal einen Sprung gemacht zu dem Sprung, dem riesigen, den sie letztes Jahr schon gemacht haben. Ich habe sie auf 1 und dann dahinter die 3 Teams. Ehrlicherweise enger zusammen, als ich es gedacht hatte. Also ich hätte gedacht, dass ich vielleicht die Colts ein bisschen höher habe am Ende, dass ich die Titans ein bisschen niedriger habe. Aber ich habe die 3 sehr nah beieinander.
Ich habe tatsächlich alle 4 relativ nah beieinander. Auf Platz 2 bei mir die Indianapolis Colts.
Mhm.
Dabei bin ich gar nicht der Anthony Richardson-Believer
ja, genau,
hier
ja der,
in der Runde.
Eigentlich bist du ja der Skeptische.
Hast du sie nicht auf Platz 2?
Ich habe sie gleich vom Rekord mit den Jaguars, aber auf Platz 3.
Okay, ich bin optimistischer bei den Colts. Irgendwas läuft hier komplett falsch. Irgendwas läuft hier komplett falsch. Ich habe sie knapp hinter den Texans, aber dahinter wiederum die Jaguars sehr knapp. Mhm. Weil da habe ich einfach noch so eine gewisse Skepsis. Das will ich erstmal wieder anders sehen als
ja. Da
gegen Ende der Saison letztes Jahr, wo es einfach komplett implodiert ist.
Also die Jaguars sind für mich so, die könnten so ein Überraschungsteam sein im Sinne von, die gewinnen 10 Spiele und spielen Playoffs und sind vielleicht überraschend gut, laufen so ein bisschen heiß. Aber ich sehe es ähnlich wie du, ich will es erst sehen. Ich erwarte mir einiges, eine bessere Defense mit dem neuen Coordinator, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen Zeit brauchen.
Und dann haben wir die Titans auf dem letzten Platz, aber du hast gesagt, besser
ja.
als erwartet.
Ich hatte ehrlich gesagt, als ich so einfach nur vom Bauchgefühl rangegangen bin, gedacht, ich habe die Titans so bei 5 Siegen oder sowas. Mhm. Ich habe sie am Ende bei 7 Siegen und es ist so, sie sind halt eine totale Wundertüte, aber die Defense könnte ganz gut werden. Und wenn wir von Will Levis irgendwie was bekommen, es kann ja auch was Chaotisches sein. Da könnte ja auch so eine James Winston-Saison bei rausspringen. Das könnte so eine 30-30-Saison lange, werden.
Also, tiefe Bälle, lange genau, Pässe ja, werden genau. wir sehen. Ja.
Dann kann das halt reichen, um so ein paar Spiele vielleicht auch unschön zu gewinnen oder eben mit 3 Big Plays zu gewinnen. Ich glaube, dass die so 7 Siege ungefähr holen können.
Dann, ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich habe sie einen Sieg weniger nur. Für mich sind einfach Head Coach und Quarterback zwei große Fragezeichen, die natürlich auch positiv letztendlich sein können. Wir können darüber positiv sprechen nach der Saison, möglicherweise. Aktuell kann ich es halt noch nicht, deswegen bin ich da noch etwas zurückhaltender. AFC East, der nächste Dreikampf-Fragezeichen.
Ja, dieses Mal ist es auch tatsächlich ein Dreikampf bei mir oben, nicht um Platz 2 oder um den letzten Platz.
Und wer gewinnt diesen Dreikampf bei dir?
Bei mir sind es die Bills. Ich habe immer noch die Bills auf Platz 1. Ich habe die Bills gleich auf mit den Dolphins. Also ich sehe die sehr eng beieinander. Aber ehrlicherweise für mich hat jedes Team in der Division 1 bis 2 kritische Fragezeichen, die die Saison so ein bisschen versenken können. Und dann gehe ich am Ende mit dem Quarterback, dem ich mit Abstand am meisten vertraue in der Division.
Die Bills haben Dinge, die sie versenken könnten. Mhm. Ja, die habe ich gesehen. Deswegen sind sie bei mir nicht auf Platz 1, nicht auf Platz 2, sondern auf Platz 3. Ja, deutlich mehr Dolphins, Jets und Patriots-Fans hier als Bills-Fans. Die sind ein bisschen alleine.
Ich würde jetzt gerne sagen, völlig absurd. Es ist halt letztlich ein Spiel, was bei mir dazwischen liegt. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, es ist kompletter Wahnsinn.
Aber ich wette mit dir, dass zwischen deinem Rekord und meinem Bills-Rekord einiges an Siegen
das
liegt.
Das kann gut sein, ja.
Ich habe zwei Teams Rekord gleich an der Spitze. Letztendlich sind es irgendwelche Tiebreaker, die dafür gesorgt haben, dass die Miami Dolphins diese Division gewinnen. Ja, verhalten.
Waren dann doch eher die Jets-Fans da hinten, glaube ich.
Ja, die freuen sich auch über Platz 2, wenn man Rekord gleich mit dem ersten ist.
Ist korrekt,
und die längste Playoff-Durchstrecke des US-Sports beendet. Das tun sie nicht bei mir, da greife ich jetzt schon ein bisschen vorweg, aber das kann man sich denken. Sind sie bei dir... Ich will noch nicht fragen, ob sie mit in den Playoffs sind, da sprechen wir gleich
drüber. Also ich kann es so formulieren, die haben bei mir, also Miami, Buffalo und die Jets haben alle zweistellige Siege bei mir. Also sind sie alle nah beieinander und alle im Playoff-Rennen auf jeden Fall dabei.
Jetzt haben wir über diese drei sehr eindrucksvollen Drachen gesprochen, für alle, die Division-Preview gehört haben. Jetzt kommt der so ein bisschen komisch irgendwie daherkommt. Dieser vierte, der einfach nicht in die Reihe passt. Der Dusselige. Sorry, Patriots-Fans, aber was sollen wir drüber reden? Es ist schon ein sehr großer Abstand zu den anderen dreien.
Auf jeden Fall. Also man kommt ja, wenn man so die Saison so durchtippt, man muss ja dann immer irgendwo auch mal ein paar Überraschungen einbauen, weil die einfach passieren werden. Man muss hier und da mal so ein bisschen... Aber wenn ich einfach jeden Spiel, der komplett so, wie sehe ich die Teams jetzt und so, dann wären die Patriots bei mir irgendwie mit einem Sieg wahrscheinlich rausgegangen. Ganz so schlimm glaube ich es nicht. Moment. Ganz so schlimm glaube ich es nicht. Aber halt ehrlich gesagt, so in dieser 3-Siege-Range, 4 maximal sehe ich sie am Ende.
Also ganz im Ernst, jetzt wurde ja gerade geohot. wenn du dir jetzt die Kaderqualität anschaust und sie mit den Gegnern vergleichst, wie du gesagt hast, dann kommt man wirklich nicht über viel mehr Siege, als du genannt hast. Die werden, also es wäre schon eine der größeren Überraschungen, wenn die wirklich nicht klar auf dem 4. Platz in dieser Division landen. Da muss bei den anderen irgendwas passieren und bei den Patriots, keine Ahnung, Drake May ist der nächste absolute Superstar, wenn er dann mal spielen darf.
Der spielt ja auch erstmal nicht. Ja.
Genau. Deswegen, ich habe sie auch abgeschlagen auf dem letzten Platz. Wir haben noch übrig die AFC West. Eine Division, wo es wahrscheinlich genauso eindeutig ist wie in der East, wer auf dem letzten Platz wird. Aber hier, wenn es um den ersten Platz geht, Kansas City Chiefs.
Ja. Ist, glaube ich, also in der Division eben auch für mich, weil ich die Chiefs auch nochmal stärker erwarte als letztes Jahr, vor allem offensiv stärker erwarte. Und der Rest der Division, also wir können ja gleich über die Chargers auch sprechen, aber der Rest der Division in so einem Neustart, Übergangsjahr irgendwo da steckt.
Das kann man ja fairerweise auch über die Chargers behaupten. Die haben halt aber den Head Coach und den Quarterback, wo wir ein bisschen mehr Vertrauen haben als bei den anderen.
Aber dafür halt eben auch drumherum 100 Baustellen, wo man einfach erstmal gucken muss, wie bestimmte Dinge funktionieren. Selbst mit Harbaugh-Magie fällt es mir schwer, jetzt den Chargers zum Beispiel einen positiven Rekord zu predikten.
Und mir nicht. mir natürlich nicht. Ich habe in der Division-Preview, glaube ich, sogar gesagt, Bitte haltet mich auf, zu hoch bei den Chargers zu sein. Mhm. Ja, jetzt haben sie 9 Siege von mir bekommen.
Ja, nee, da bin ich nicht. Ihr könnt ja mal raten. Ihr könnt einfach mal eine Zahl reinwerfen. Der Abstand in Siegen bei mir, also ich habe die Chargers auf Platz 2 zwischen den Chiefs und den Chargers am Saisonende. Einfach mal zahlen. 5, 6, 7. Oh, sehr gut. Es sind 7 Siege bei mir am Ende geworden. Ist ja übrigens das erste Mal, dass das richtig geraten wird. Es sind 7 Siege bei mir, weil ich einfach die Chiefs noch einen Ticken stärker, also wenn die Chiefs 13, 14 Spiele gewinnen und ich die Chargers halt nur so bei roundabout 7 Siegen sehe, dann hast du halt eine Division, die irgendwie ja am ersten Advent entschieden ist.
Ey, ich habe die Chargers ein bisschen höher. Aber ich glaube, ich habe die Chiefs Regular Season auch nochmal ein bisschen höher. Okay. Weil ich sehr viel von den Chiefs
zumindest, 14 Siege.
Zumindest in der Regular Season erwarte. Okay. Bei mir sind jetzt 15 rausgekommen.
Ja,
ey,
gut.
Ey, ich hatte überlegt, eine Bold Prediction zu machen, dass die Chiefs dieses Jahr unbeaten gehen. Habe ich nicht. Aber das wäre, ja genau, das ist nämlich die Frage. Gegen wen verlieren die denn? Sprechen wir gleich noch drüber. Ja.
Falcons.
Schauen wir mal. Schauen wir mal, gegen wen die verlieren. Also bei mir ist der Abstand auch relativ groß. Mhm. Und dann müssen wir über Platz 3 und Platz 4 sprechen.
Ja.
Platz 3 und Platz 4, die Broncos und die Raiders. Mhm. Wer macht das Rennen?
Ja, das ist ein spannendes Rennen.
Langsames Rennen.
Es ist ein langsames Rennen. Ich habe die Broncos knapp vor den Raiders und es ist bei Let's go.
Das war der lauteste Jubel.
Absolut.
Für einen dritten Platz in der Division. So desperate
man muss die kleinen Erfolge feiern. Nein, es ist für mich halt wirklich diese Kombination. Du hast den Head Coach, den Playcaller, dem wir vertrauen. Du hast eine Offensive Line. Und jetzt Bo Nix. Also ich denke nicht, dass da jetzt Wunderdinge kommen. Aber wenn Sean Payton von dem eine funktionale Offense aufs Feld bringt, glaube ich, ist das halt schon mehr, als die Raiders offensiv aufs Feld bringen. Und deswegen sind sie am Ende knapp vor den Raiders.
Ich habe die Raiders knapp vor den Broncos. Weil, also ich sehe das schon, dass Sean Payton wahrscheinlich wieder mehr Siege aus diesem Team quetscht.
Genau.
Als ich das jetzt vermute.
Hat er ja
letztes
Jahr auch schon. Also letztes Jahr, wenn du dir Quarterback-Play letztes Jahr anguckst, was er da rausgeholt hat.
Aber wir sind beide sehr skeptisch bei Bo Nix. Also der muss ja erstmal besser spielen als Rookie.
Mhm.
Und dann sehe ich halt einfach so die Raiders auf ein paar Positionen besser besetzt. Sie haben in der Spitze einfach mehr individuelle Qualität.
Ja.
Angefangen bei Devontae Adams im Pass Rush auf Quarterback.
Also Gardner Minshew. Auch das ist ein langsames Rennen, glaube ich, wer da die bessere Qualität hat. Aber für den Saisonstart, ja, nach Woche 7, 8, 9, weiß ich nicht, ob sich das noch viel gibt.
Dann war es das schon mit den AFC Divisions. Sprechen wir über die Wildcards.
Mhm.
Ich habe die Jets ja schon genannt, deswegen relativ einfach. Die Jets kriegen bei mir eine Wildcard und beenden diese Durststrecke.
Jets sind bei mir auch in den Playoffs. Ich habe ja gesagt, ich habe die alle drei mit 2-stelligen Siegen. Insofern sind sie 10 und 7 bei mir. Und das reicht bei mir gerade so für die dritte Wildcard in der AFC.
Wen hast du noch?
Ich habe auch Miami. Also ich habe in der Division 3 Teams drin. Miami ist ja eben 2. Platz. Ich habe die Bills, Dolphins und Jets aus der East. Und dann habe ich die Bengals noch aus dem Norden drin.
Die Bengals habe ich auch mit dabei. Und wir haben einen entscheidenden Unterschied. Wir haben eben schon über die Browns gesprochen.
Mhm.
Die würden bei mir auch eine Wildcard bekommen. Das bedeutet, dass Josh Allen und die Buffalo Bills dieses Jahr keine Playoffs spielen.
Hast du nichts gelernt aus der letzten Saison? Ist da meine erste Frage. Weil ich weiß noch, wie wir in der letzten Saison, Woche 10, Woche 11, saßen wir da. Und du warst geneigt dazu, die Bills abzuschreiben. Ich glaube, nach dieser Eagles-Niederlage. Und da hast du gesagt, der Schedule ist schwer und das funktioniert nicht mehr, das reicht nicht mehr. Ich glaube halt, der Floor für die Bills mit Josh Allen, mit einer soliden Offensive Line, mit einer soliden bis guten Defensive Line, sind halt irgendwie so 9 Siege. Und wenn sie, glaube ich, 1 mehr als das gewinnen, dann sind sie halt drin.
Bei mir nicht. Bei mir brauchst du 11.
11 Siege für eine Wildcard.
Mhm.
Und die Browns holen 11 Siege bei dir.
Ja, das... Mit den Siegen, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man das so genau beziffern soll.
Ja.
Das Ding bei den Bills ist einfach, ich habe es ja in der Preview auch schon gesagt, für mich sieht das alles nach so einem leichten Übergangsjahr aus.
Das glaube ich auch.
Wo viele dieser wichtigen Stammkräfte einfach nicht mehr dabei sind. Stephon Diggs allen voran, in der Defense 1, 2 Leute. Und dass da die Waffen aktuell für Josh Allen fehlen. Wir müssen gar nicht darüber sprechen, dass ein Team mit Josh Allen auf Quarterback immer in die Playoffs kommen kann. Aber die spielen zweimal gegen sehr starke Division-Gegner. Sie spielen dazu gegen die Chiefs, die Texans, die Ravens, die Lions, die Rams, die 49ers. Das sind alles Teams, die man gut und gerne als erweiterten oder im erweiterten Contender-Kreis sehen kann. Das sind kaum Spiele in diesem Schedule dabei, wo ich sage, jo, das gewinnen die Bills einfach.
Das stimmt, das gebe ich dir, aber gleichzeitig, wenn du es umdrehst und dann sagst, die Teams, die gegen Buffalo spielen werden, die gucken ja auch nicht drauf und sagen, oh ja, die Bills, die schlagen wir schon.
Wenn die 0 und 4 stehen zu Beginn, dann vielleicht
wenn
schon.
Wenn die 0 und 4 stehen, ja, das wird nicht passieren.
Wechseln wir zur NFC? Dann fangen wir hier auch im Norden an und sprechen da, wollen wir unten anfangen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte eine super kompetitive, enge Division werden können, aber nicht mit Sam Darnold bei den Vikings. Nee.
Ja, da muss ich dir leider zustimmen.
Ja.
Ja, ist so, also ich verstehe das ja auch. Es wird keine schlechte Saison. Du willst ja auch jetzt nicht im August sagen, ja, die Saison, verlorene Saison, weil sie ja Talent haben auf ganz vielen Positionen. Und ich glaube auch, dass die Defense zum Beispiel besser sein kann als letztes Jahr. Aber mit Darnold, da glaube ich einfach nicht dran.
Ich auch nicht. Und dafür glaube ich, dass die anderen drei wirklich deutlich besser sind auch.
Ja.
Ich glaube, dass die Lions diese Division gewinnen werden.
Mhm.
Du auch?
Ich habe auch Detroit oben, ja.
Ui. Die erste Reihe, wie gesagt.
Raunen durch die Packers-Fans.
Wartet ab. Kommt noch. Die Lions gewinnen diese Division, aber gar nicht mal so deutlich vor den Green Bay Packers bei mir.
Bei mir ist ein Spiel dazwischen. Das ist jetzt nicht ein Spiel, vielleicht ist es der direkte Vergleich, dann irgendwie, keine Ahnung, ein Spiel, das den Unterschied macht. Ich habe Detroit auf 1, die Packers auf 2, eben mit einem Sieg Unterschied. Und ich glaube einfach, Green Bay, vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis sich ein paar Sachen finden, gerade defensiv. Und dann verlierst du am Anfang ein, zwei Spiele mehr. Und dann am Ende fehlt dir das eine Spiel.
Ich bin sehr hoch bei den Chicago Bears. Vielleicht habe ich mich da von einem gewissen Hype anstecken lassen. Sie werden ja nur Dritter. Aber, Rekord gleich mit den Packers. Das ist ganz eng da oben.
Nee, das habe ich nicht.
Ja, gut. Ist ja okay.
Ich habe tatsächlich, und ich bin auch relativ optimistisch bei den Bears, aber mir sind es am Ende trotzdem drei Spiele zwischen.
Ja, wir sprechen gleich noch über diese Division, wenn wir zu den Wildcards kommen.
So.
Eins nach dem anderen. Erstmal die NFC South. Ich habe auch das bereits im Podcast gesagt. Diese Falcons, die wir letztes Jahr beide schon als Division-Sieger getippt haben, mit Desmond Ridder. Ich sehe kein Szenario wie die mit Kirk Cousins, wenn der auch nur einigermaßen fit zurückkommt, dass die diese Division nicht deutlich gewinnen.
Ja. Daher, ich würde jetzt vorsichtig sagen, ich gehe mit, aber was ist deutlich bei dir?
Fünf Siege.
Okay, dann möchte ich es gerne zurücknehmen. Ich gehe nicht mit. Aber ich habe sie auch vorne. Also ich glaube auch, dass sie diese Division gewinnen. Ich glaube auch, dass sie ein Stück weit mit ein bisschen Abstand das beste Team sein sollten in der Division.
Gut, da geben wir uns die Hand, mehr oder weniger. Die Frage ist, wer wird Zweiter?
Die Bucks. Bei mir auch relativ in Stein gemeißelt, würde ich sagen. Also da hinten dran können wir diskutieren, aber die Bucks habe ich relativ klar auf 2. Und halt eben auch nur mit einem kleinen Rückschritt. So, die verlieren ein, zwei Spiele mehr als letztes Jahr, dann sind sie ja schon im negativen Bereich. Und Baker Mayfield macht vielleicht einen kleinen Rückschritt. Und die Defense wird älter und hat ein paar gute Spieler verloren. Ich glaube einfach, kleine Regression, nicht in 4 Siege, aber halt 3-4 Niederlagen mehr als letztes Jahr.
Die Saison wird genauso langweilig wie die Offseason.
Ja, so kann man es auch sagen, ja.
Aber auch bei mir werden sie Zweiter, weil die anderen beiden...
Ja.
Ich dachte auch hier, dass ich bei den Panthers zum Beispiel deutlich optimistischer bin. Mhm. Ich bin bei Bryce Young optimistischer. Mhm. Die haben viel für die Offensive Line gemacht. Der hat neue Playmaker bekommen. Aber wenn du dir dann einfach wirklich nochmal den Roster und vor allem dann in der Tiefe anschaust, wo sie das halbe Waiver-Wire abgegrast haben. Also Spieler, wo andere Teams gesagt haben, na, brauchen wir nicht. Ja, wir nehmen die. Die helfen uns. Ja, mein Gott, was soll ich da machen?
Ja,
ich habe denen schon doppelt so viele Siege gegeben wie letztes Jahr.
Also 4.
Richtig.
Da bin ich sogar ein bisschen optimistischer als du. Ich glaube einfach an Dave Canales und an das, was er mit der Offense machen kann. Ich glaube, die Offensive Line ist wirklich deutlich besser innen geworden. Und sie haben halt ein paar legitime Playmaker jetzt, mit denen sie vielleicht, sagen wir mal, die 25, 24 beste Offense sind, irgendwie sowas. Ich habe die Panthers aber auch auf 3. Also ich habe sie nicht auf dem letzten Platz in der Division.
Sticht.
Oh, sehr gut.
Sticht, das bedeutet, dass wir beide sehr offensichtlich ultra skeptisch bei den New Orleans Saints sind.
Ja, ich glaube, man hat es in der Division Preview auch so ein bisschen, durchgehört. Diese Offensive Line könnte die schlechteste in der NFL sein dieses Jahr. Und dann hast du Derek Carr hinter der, selbst wenn es nicht die schlechteste ist, Bottom 5 Offensive Line.
Gib mir mehr davon. Derek Carr Hate.
Ja. Und es ist ja aber nicht nur die Offense. Es ist ja auch, es sind die ganzen Stars, die älter werden. Es ist der Pass Rush, der nicht mehr so da ist. Ich glaube, das könnte das Jahr sein, wo es bei den Saints einbricht.
NFC East, die nächste Division. Das ist so ein bisschen bei den Eagles so, wie ich es gerade bei den Jaguars beschrieben habe. Du guckst auf diesen Endspurt letztes Jahr, wo sie komplett eingebrochen sind und sagst, das müssen sie erstmal, da müssen sie erstmal das Gegenteil beweisen. Aber dann guckst du wiederum auf diesen Roster. Sie ist eine Top-Line, sie ist Top-Playmaker, eine wahrscheinlich gute Defense. Und dann bin ich wieder nicht drum rumgekommen, zu sagen, das ist einer der stärksten Roster der Liga und die gewinnen diese Division.
Ist bei mir auch so. Einfach weil ich, also ich erwarte einfach ein riesiges Upgrade auf beiden Coordinator-Posten. Und in meinen Augen hat letztes Jahr das, was zu dieser katastrophalen zweiten Saisonhälfte quasi geführt hat, war für mich eben maßgeblich schematisch bedingt. Ich meine, also Matt Patricia hat diese Defense irgendwann gecoacht. Das ist
gecoacht.
Gecoacht. Ich glaube, es kann, ja, ganz genau, es kann nur besser werden. Ich glaube, die werden einen riesen Upgrade haben auf beiden Coordinator-Spots und Qualität im Kader ist absolut da. Ist natürlich auch ein paar Sachen, ich meine, du verlierst einen Jason Kelce, das wird einiges für deine Offense verändern, aber ich habe sie immer noch vorne nur, in Anführungszeichen, mit 11 Siegen, also jetzt nicht ultra dominant, die rennen damit weg, aber schon als das beste Team in der Division.
Und ich glaube, auch bei Platz 2 sind wir uns einig, die Dallas Cowboys.
Ja, also auch da, es ist auch wirklich ein Abstand, ja, ist nicht spannend, ich hätte jetzt gerne einen Hot-Take hier, aber ist nicht spannend. Ich habe zwischen Platz 2 und dann dem dritten Platz auch mehrere Siege.
Und dann auch hier das spannende Rennen um Platz 3. Zwischen den Washington Commanders und den New York Giants. Und ich kann mir denken, dass du mir nicht zustimmen wirst, dass du die Fantasie nicht hast, um die Washington Commanders an 3 zu setzen. Das ist mir vollkommen klar.
Weißt du, wer der Playcaller ist bei Washington?
Ja, Cliff Kingsbury.
Was glaubst du, wie viel Fantasie der hat?
Viel. Genug, um mit Jaden Daniels ganz tolle Sachen zu veranstalten.
Ja, ihn rennen lassen, das glaube ich auch. Aber also ich glaube, die Umstände in Washington, was Washington ja gemacht hat, diese Offseason und teilweise auch letzte Offseason noch, war das, was du gerade bei den Panthers gesagt hast, ein bisschen aufgehübscht, nämlich die Resterampe von anderen Teams aufzukaufen. Wir haben die Pass-Rusher 4 also, und 5 von den Cowboys geholt und die Backup-Linemen von den Chiefs geholt. Zach Ertz rennt da rum, also ja, rennt nicht, aber
du nennst ja nur die schlechten Spieler.
Austin Eckler.
Ja, sag ich ja.
Sie haben
was guten, ist mit Terry McLaurin? Genau, absoluten Top Nummer 1. Was ist mit Brian Robinson? Ein wahrscheinlich richtig gutem Quarterback, sage ich schon. Running Back, Quarterback, gutes Stichwort. Jaden Daniels.
Wollen wir das auf die positive Seite zählen? Okay.
Ja, definitiv.
Ich glaube einfach, dass die Umstände, also Daniels kommt aus dem College von der Offense, wo er die vielleicht beste Offensive Line im College Football vor sich hatte. Und selbst da haben wir darüber gesprochen, wie wackelig er ist, wenn er mit engen Pockets arbeiten muss, wenn er enge Pockets navigieren muss. Und jetzt kommt er nach Washington, wo er eine der 5, 6 schlechtesten Lines wahrscheinlich haben wird in der Saison.
Vielleicht. Die ist ja grunderneuert. Die kann ja auch okay sein.
Sagen wir,
Fantasie.
Sagen wir eine Bottom 8 Offensive Line haben wird. Und ein Playcaller, der, also ehrlicherweise, jetzt ganz im Ernst, Kingsbury hat halt selten gezeigt, dass er da drumherum coachen kann. Das heißt, ich glaube, was du eben kriegen wirst, sind 300 Wide-Receiver-Screens und wahrscheinlich ein ganz gutes Run-Game mit Quarterback-Run, das gebe ich dir absolut. Aber ich sehe das Team relativ weit unten, nicht nur in der Division, sondern in der NFL insgesamt.
Also du bist optimistischer bei Daniel Jones als bei Jaden Daniels. Das trage ich mir so ein. Nee, ist ja okay. Kann ja jeder machen, wie er möchte.
Also die Giants haben halt einen Floor, der einfach anders ist. Die Giants haben einen Floor mit dem Pass Rush. Die Giants haben, ich denke, auch eine rund erneute Offensive Line. Das wollen wir hervorheben.
Also könnte die auch Bottom 8 sein?
Ja, wahrscheinlich ist sie das auch. Aber das wäre ja schon ein Sprung zu letztem Jahr, wo es die schlechteste der Liga war. Und der Floor, glaube ich, ist immer noch stabiler, inklusive auch Quarterback. Also Jaden Daniels hat natürlich mehr Upside. Werde ich jetzt nicht diskutieren. Aber wir wissen, wir haben gesehen, dass Brian Daboll mit Daniel Jones eine funktionale Offense aufs Feld bringen kann. Und Daniel Jones, er ist, was er ist. Das können wir nicht ändern. Aber du kannst mit ihm eine Offense aufs Feld bringen, die irgendwie die Nummer 15 Offense ist, wenn die Umstände halbwegs passen.
Ich könnte mir vorstellen, über diese Teams werden wir gleich auch noch sprechen. Sprechen wir zuletzt über die NFC West. Platz 1 muss sehr wahrscheinlich an die San Francisco 49ers gehen.
Ja, habe ich schon auch. Also auch hier so ein bisschen wie bei Baltimore. Ich glaube, die werden einen kleinen Schritt zurück machen. Die werden sich vielleicht nochmal ein bisschen neu finden müssen. Vielleicht haben sie mal so ein Tief in der Saison. Aber für mich auch noch mit ein bisschen Abstand Platz 1.
Und Abstand auf wen?
Auf die Rams.
Habe ich auch. Noch freust du dich. Die LA Rams auf Platz 2. Und dann war ich überrascht, was für ein knappes Rennen ich quasi um Platz 2 hatte.
Ich habe schon 2 Siege dazwischen. Also es ist dann schon ein bisschen...
Auf Platz 3?
Zwischen 2 und 3, ja.
Du hast die Rams 2 Siege vor, denn ich vermute mal Seahawks.
Ja.
Das wird dir auf die Füße fallen, Adrian Franke.
Also die Seahawks sind halt eine komplette Wundertüte für mich. Ich glaube, die Qualität in dem Team kann gut funktionieren. Wir haben letztes Jahr bei den Rams den Fehler gemacht, dass wir sie beide kolossal unterschätzt haben, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich mache den Fehler nicht nochmal. Mit dem, was wir jetzt wissen, was Puka Nacua ist, mit einem Cooper Kupp, der wieder fit ist, Stafford, McVay,
eine Offensive Line,
ja, Aaron Donald leider nicht, aber einer besseren Offensive Line als letztes Jahr. Ich glaube einfach, die Rams sind für mich ein Kandidat für roundabout 10 Siege. Da habe ich sie.
Ja, okay, ich nicht ganz. Und deswegen sind die Seahawks bei mir auch ein bisschen näher dran. Das ist ein engeres Rennen, weil wir haben die Seahawks schon mehrfach unterschätzt. Wir haben sie aber auch schon überschätzt. Ich glaube, letztes Jahr vor allem. Und ich glaube, die werden um Platz 2 mitspielen, aber dann den kürzeren ziehen. Eher war ich überrascht, dass ich die Cardinals dann doch relativ positiv hatte, was natürlich ausschließlich an dieser Offense liegt.
Ja, die Defense, die Cardinals Defense könnte halt realistisch die schlechteste der Liga sein. Ich meine, sie war letztes Jahr eine der 2, 3 schlechtesten und ich glaube, in der Richtung bewegen wir uns immer noch. Ich habe sie am Ende mit 7 Siegen. Also gerade.
Das ist ja schon viel.
Ist schon viel. Ich weiß genau am Over-Under, glaube ich, wo sie stehen. Ich glaube, sie sind bei 7,5. Aber nur wegen der Offense. Die Offense, glaube ich, kann richtig gut werden, aber die Defense halt auch richtig schlecht.
Könnte auf jeden Fall unterhaltsame Spiele geben mit den Cardinals. Dann schauen wir auf die Wildcards in der NFC. Und ich habe ein Team klar vor, also was heißt klar? Ein Sieg ist es, glaube ich. Aber ich habe einen Sieg alleine sozusagen für die erste Wildcard. Und dann mehrere Teams mit dem gleichen Rekord dahinter. Ich kann ja mal das Erste sagen.
Ja.
Das sind die Dallas Cowboys.
Die hast du klar vor dem Rest?
Naja, wie gesagt, ein Sieg, aber halt klar. Das einzige Team mit dem Rekord.
Das ist gut, weil ich habe die Cowboys nicht in den Playoffs. Ich habe sie knapp...
Kann ja jeder machen, wie er möchte.
Ich habe sie...
Letztendlich.
Knapp draußen, also sie gewinnen 9 Spiele bei mir. Es ist jetzt nicht so, dass sie total einbrechen, aber... Ich sehe so ein Team, sagt mir ein Team in den letzten 4, 5 Jahren, das mit Drucksituationen schlechter umgegangen ist als die Dallas Cowboys.
49ers.
Aber die halt erst im Super Bowl. Das ist eine andere Nummer. Und die Cowboys sind ja jetzt schon in einem Punkt, wo wir eigentlich vor Woche 1 schon über diese Drucksituation reden. Wir wissen alle, Head Coach hat keinen neuen Vertrag. Quarterback hat Stand heute keinen neuen Vertrag. Wir wissen alle, dass es wahrscheinlich die was ist die Erwartungshaltung, damit vor allem der Head Coach einen Vertrag kriegt? Championship Game?
Ja. Also für mich nichts anderes.
Und
nein. Nein, nein, nein. Also hier wurde gesagt, ein Playoff-Win. Nein.
Zu wenig.
Glaube ich nicht.
Zu wenig,
wenn
genau.
Dann müssten sie schon direkt in der Divisional Round starten. Glauben wir nicht dran. Sprich Wildcard-Runde. Wenn sie in der Wildcard-Runde irgendein Team wegfiedeln,
genau.
Das reicht nicht aus.
Der Druck ist
wenn
so
sie dann
groß.
In der Divisional Round sang- und klanglos ausschalten, na.
Genau. Und der Druck ist so groß schon vor Woche 1 auf die Cowboys, dass ich denke, dass die im Laufe der Saison da so ein bisschen... Nicht extrem, wie gesagt, 9 Siege, aber so ein bisschen dran zerbrechen. Und dass das dann, neben mal den sportlichen Fragezeichen, wir reden immer noch über ein Team, wo 2 Rookies in der Offensive Line starten werden, die nicht viel Playmaker-Qualität hinter CeeDee Lamb haben, die eine Defense haben, die einen neuen Coordinator hat und immer noch ähnliche Baustellen wie letztes Jahr. Linebacker ist ein Fragezeichen, Interior Defensive Line ist ein Fragezeichen. Also die sportlichen Punkte sind ja auch da. Und ich glaube, bei Dallas ganz konkret wird der psychologische Punkt mit dazukommen.
Der kommt bei mir auch dazu in der ersten Runde in den Playoffs, weil da fliegen sie raus.
Ja, gut.
Aber dann dahinter habe ich, wie gesagt, mehrere Teams, die den gleichen Rekord haben. Es können letztendlich nur 2 schaffen und durch gewisse Tiebreaker auf der Seite, wo wir es durchgetippt haben, kam halt das eine Team, was wir jetzt schon jahrelang immer wieder in den Playoffs gesehen haben, die auch im Super Bowl standen. Will ich die wiedersehen? Oder will ich vielleicht das andere Team, was den gleichen Rekord hat, was jung und frisch ist und ganz viele neue Leute hat und vor allem einen neuen Quarterback hat und vielleicht der direkt Geschichte schreiben kann? Welches Team will ich lieber in den Playoffs sehen? Und dann bin ich natürlich mit diesem Team gegangen. Und das sind die Chicago Bears. Yes! Die Chicago Bears in den Playoffs.
Also, du hast die aber auch halt gleich auf mit Packers und Rams Rekord.
Genau, die Rams, okay. Genau, hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, sind dieses andere Team. Mhm. Ja, das habe ich jetzt mal ausgeklammert. Die schaffen es nicht. I'm sorry.
Dadurch, dass ich ja die Cowboys nicht drin habe, habe ich ja ein bisschen mehr Spielraum. Und bei mir sind die Bears auch in den Playoffs.
Ey.
Die Bears sind für mich das Team, das sozusagen die Cowboys draußen hält. Und ich habe dann aber eben die Rams auch mit drin. Ich will nicht den Fehler nochmal machen, die Rams so zu unterschätzen. Und die Packers natürlich auch, weil die Packers ein Spiel weniger als Detroit. Klar, die sind bei mir auch dabei.
Die habe ich auch dabei. Dann sprechen wir über die Teams, die am Ende des Jahres, nee, gar nicht wahr, das ist nächstes Jahr. Der Draft ist immer im April. Die im Draft 2025 unter den ersten 5 picken. Lass mich mal mit Pick 5 starten. Wir haben schon drüber gesprochen und wir sehen sie ein bisschen unterschiedlich. Wir sehen aber auch dieses Team nicht gut. Und ich kann mir auch, wie gesagt, vorstellen, dass Sean Payton wieder mehr Siege aus den Broncos rausquetscht, als ich das gerade sehe. Mhm. Bei mir picken sie an Platz 5.
Ich habe die Broncos auch in den Top 5 dabei. Und es ist, also ich finde, die Top 5 Picks waren so unsere schlechteste Prediction letztes Jahr.
Ja, das kann man.
Ich glaube, 2 oder 3 Playoff-Teams in den Top 5 Picks getippt. Rams eben, Texans.
Ich hätte es jetzt verschwiegen, aber ist okay. Ja.
Und Bucks. Ich glaube, die 3 waren es. Rams, Texans, Bucks. Und die Broncos sind bei mir das eine Team aus meinen Picks dieses Jahr, wo ich kein gutes Bauchgefühl habe. Also ich habe sie auch in den Top 5 Picks, aber vom Bauchgefühl her würde ich sie lieber rausnehmen.
Ja, geht mir auch
ich habe
so.
Nur kein Team gefunden, wo ich mehr überzeugt jetzt davon bin. Aber ich glaube einfach, dass Sean Payton eben irgendwie 6 Siege oder sowas
hat. Ich schon. Washington natürlich. Ja. Die habe ich nämlich nicht mit drin. Aber dafür die New York Giants. Auch hier kann ich mir vorstellen, dass die Gesamtkaderqualität ausreicht, um nicht in den Top 5 zu picken.
Ja.
Aber ich glaube halt einfach nicht mehr an Daniel Jones. Habe ich das jemals schon? Weiß ich nicht. Ich glaube mittlerweile auf jeden Fall gar nicht mehr an ihn. Und ich glaube einfach auch nicht oder ich traue nicht diesem Malik Neighbors-Hype. Ich sehe das nicht, dass dieser Rookie-Receiver dieses komplette Team, diese komplette Offense in den Rucksack packt und irgendwie, keine Ahnung, zu 7 Siegen trägt. Weil das müsste er, weil Daniel Jones, der hat nicht mal einen Rucksack dabei. Wie soll das funktionieren?
Ich glaube eben, was ich vorhin schon gesagt habe, die Baseline für die Giants ist stabiler. Ich glaube, die Giants sind so ein Team, die werden, du bist ja nicht wie die Bucks, was du vorhin wie die Blue Bucks beschrieben hast, die werden jetzt nicht spektakulär sein, aber die werden besser sein. Die werden ein bisschen stabiler sein, die werden ihre 6-7 Siege holen. Ich glaube schon, dass Neighbors einen großen Impact auf diese Offense haben wird und dass der auch im Laufe der Saison nicht nur eine Nummer 1 wird, sondern auch so ein Target-Monster sein wird in dieser Offense. Und dass die halt, ja, lass die irgendwie 6 Spiele gewinnen, das reicht ja schon wahrscheinlich, um die Top 5 zu picken.
Sag mir lieber, wen du drin hast, wenn du so sehr an die Giants glaubst.
Ja. Also ich hätte die Broncos ja auf 4, habe ich schon gesagt. Das heißt, meine Nummer 5 fehlt ja noch, das sind bei mir die Saints. Saints habe ich auf 5, weil, also ich habe...
Ja, mach weiter.
Okay. Ich glaube einfach, dass es das Jahr sein könnte, wo sie einbrechen. Und wenn das passiert... dann könnte es halt auch richtig hässlich werden, weil dann könnte es halt auch wirklich so... Also ich habe sie bei 5 Siegen am Ende gehabt und das ist bei mir der 5. Pick.
Ja, du beschreibst eigentlich quasi meine Argumentation für den 2. Pick. Weil
ja, ganz so krass
kann ich bin da nicht vielleicht vorstellen. Ein bisschen zu extrem, aber jetzt stellt euch einfach mal vor. Also wir haben ja die Line gesprochen, Derek Carr hinter einer wackeligen Line. Ja, das Ding ist aber, wir sehen da noch so Namen auf dem Papier wie ein Alvin Kamara. Wie ein Cam Robinson. Nee, doch.
Ja. Cam Jordan.
Ich bin Cam Jordan. Ja. Irgendwas war falsch an dem Namen. Cam Jordan, Demario Davis. Wir haben Tyrann Mathieu noch in der Secondary. Das sind alles so Spieler, die vor Jahren mal die Stars waren. In der Liga und auch teilweise für die Saints. Die haben jetzt alle schon eher eine Formkurve, die nach unten gezeigt hat. In den letzten 1-2 Jahren. Wenn das weitergeht... Ja, was bleibt denn dann noch? Dann bleibt Chris Olave. Und vielleicht Marshon Lattimore, wenn man will.
Ich denke, die Secondary wird immer noch relativ gut sein. Der Schedule ist nicht wahnsinnig schwer. Dennis Allen ist zumindest ein guter Defense-Coach. Ja, Pick 2, dafür gewinnst du ja dann wirklich nur 3 Spiele oder sowas. Ich glaube, da sind sie dann noch ein bisschen besser.
Also wir haben die beide aber unter den Top 5. Ich habe auf der 3 das Team, was knapp vor ihnen landet, in der eigenen Division, nämlich die Panthers.
Ich habe es dir schon gesagt, ich bin bei den Panthers dann optimistischer als du, weil ich habe sie knapp nicht drin. Wenn wir den Top 6 gemacht hätten, sie wären mein 6. Pick gewesen. Mhm. Aber ich habe sie nicht in den Top 5 Picks.
Ja, interessant. Dann, nicht, dass ich den Überblick verliere. Du hast jetzt 3...
Saints und Broncos, habe ich gesagt.
Okay.
Wir sind bei meiner Nummer 3. Ja, habe ich ja vorhin, ich meine, wenn ich die Broncos drin habe und ich habe die Broncos aber nicht auf dem letzten Platz in der Division, dann sind natürlich die Raiders auch mit dabei. Die Raiders sind für mich auch so ein Team.
Du lässt Gardner Minshew fallen wie eine heiße Kartoffel. Ja, wirklich noch groß hier.
Ist völlig korrekt.
Down the talk, Darling, und jetzt einfach, naja.
Ist einfach so ein Team, also wo haben wir das bisher gesehen, dass der Interimscoach übernimmt und das funktioniert und das sogar gut wird und das besser vielleicht sogar wird?
Fast nie.
Passiert eigentlich nie. Und dann hast du so ein Quarterback-Room, der ja schon der schlechteste der Liga sein könnte vor Saisonende. Ich glaube auch, dass bis Saisonende nicht mehr Gardner Minshew starten wird, ehrlicherweise.
Wer denn dann?
Da wird Aiden O'Connell spielen, aber also garantiert, hundertprozentig wird Aiden O'Connell in dieser Offense spielen. Und das ist einfach so eine Situation, die Raiders sind so für mich so ein, das ist auch so ein Vibe-Pick irgendwo, die Vibes sind nicht gut für mich da.
Aber du hast ja noch ein Team, wo die Vibes noch schlechter sind.
Ja.
Oh, ich kann es mir denken.
Ist natürlich Washington. Hm. Washington ist bei mir auf 2, habe ich ja vorhin schon erklärt. Ich glaube, die Art und Weise, wie dieses Team zusammengebaut wurde und wer dieses Team coacht insgesamt, auch Dan Quinn, also Dan Quinn ist, glaube ich, ein guter Motivator, ja. Aber Dan Quinn hat bisher gute Defenses gehabt, wenn er Elite-Player hat. Also in Dallas am Anfang tolle Defenses gehabt. Selbst da ist es ja bergab gegangen mit der Zeit. Mhm. In Atlanta, naja, so mittelmäßig. Und jetzt hat er hier wahrscheinlich mit Abstand das schlechteste Personal, was er jetzt die letzten Jahre bisher hatte. Deswegen glaube ich auch, dass die Defense jetzt nicht keine Bäume ausreißen wird. Und da lande ich dann doch mit sehr, sehr viel Skepsis am Ende bei den Commanders.
Dann bleibt ein Pick übrig. Pick Nummer 1. Und es bleibt wahrscheinlich ein Team übrig bei uns beiden. Und das sind die New England Patriots. Man hätte es sich denken können.
Da klatscht der Rest der Division. Ja, also...
Da klatscht der Rest der Liga, die 20 Jahre gelitten haben.
Also das Ding ist mit den Patriots, du hast halt so viele Fragezeichen. Du hast ja überhaupt keine Fixpunkte. Du hast von Head Coach über O-Line, Wide Receiver, Quarterback... Jetzt mittlerweile auch Defensive Line, wo wir eigentlich dachten, das ist der Stabilisator, da kannst du irgendwie so ein bisschen dich drauf stützen. Ist auch nicht mehr da und dann sehe ich auch so ein bisschen Gerard Mayo, wie der sich so bisher nach außen gibt. Nicht immer ganz glücklich, würde ich sagen, in seinen Pressekonferenzen. Ja, kein Team, wo ich viel erwarte dieses Jahr.
Damit sind wir durch, was die Divisions, die Wildcards und die Top 5 Picks angeht. Kommen wir zu den individuellen Awards und fangen wir an mit Offensive Rookie of the Year. Ja gut, das ist dann vielleicht relativ klar. Wir versuchen es mal alle gemeinsam zu sagen. Und zwar, ich zähle runter. Nicht irgendwelche Hot Takes, nicht irgendwelchen Bold-Kram, ja, sondern wirklich, wenn ich sagen würde, okay, ihr müsst einen Huni darauf setzen. Auf wen setzt ihr? 3, 2, 1, Caleb Williams.
Ja, okay. Das war ganz gut, glaube ich.
Es haben sich ein paar hier gesträubt, aber ist okay. Samstagabend in Hamburg.
Ja, man kann hier natürlich irgendeinen Hot Take reinwerfen, aber es wäre halt auch ein Hot Take. Also alles andere als Caleb Williams. Wir haben ja in der Division-Folge drüber gesprochen. Der kann so ziemlich alle Franchise-Quarterback-Rekorde, alle Franchise-Rookie-Quarterback-Rekorde brechen und die Hälfte gefühlt schon irgendwie bis Halloween. Also wir könnten Ende Oktober, Anfang November könnten wir schon sagen, der hat schon irgendwie die ersten 3, 4 Rekorde gebrochen. Mich würde es bei allen Awards, über die wir jetzt gleich sprechen, hier am meisten wundern, wenn das ein anderer werden würde. Du musst noch kurz weiterreden. Ich kann noch kurz weiterreden, ja.
Jetzt kann ich wieder.
Die Alternative für mich wäre, wir können ja mal ein paar Alternativen reinwerfen, weil ich glaube, Caleb Williams ist nicht die überraschendste Wahl hier. Ich würde dann zu den Receivern gehen. Also ich wäre dann bei den Receivern, ich würde dann da einpicken, auch wenn es natürlich andere Quarterbacks gibt, die dieses Jahr früh starten werden.
Jaden Daniels zum Beispiel, genau. Das wäre zum meine Beispiel, Alternative. Ja. Man kann natürlich sagen, ja, die Umstände, das wird nichts dahinter. Aber wie gesagt, wenn die Line einigermaßen spielt, du hast den sehr guten Nummer 1 Receiver. Mhm. Und ja, die Defense braucht ja nicht gut sein, damit der den Award gewinnt. Klar, die sollten ein paar Siege einfahren. Ja. Aber wenn der jetzt für 800 Yards läuft, dann spielt er auf jeden Fall eine Rolle, was diesen Award angeht. Aber an Caleb Williams führt kein Weg vorbei. Ja. Viel offener ist es bei Defensive Rookie of the Year. Da gibt es meistens die Pass Rusher. Wurde jetzt keiner mega hoch gepickt, aber es gibt so 3, 4.
Ja, generell. Also wir hatten ja keinen Defense-Pick in den ersten 14 Picks. Das ist ja kein Jahr, wo du jetzt sagst, da gab es den, selbst auch nur ein, muss ja nicht mal Pass-Rusher sein, sondern so irgendwie ein Sauce Gardner oder sowas, wo man sagt, selbst bei all dem Offense-Talent geht der halt Top 10. Sowas gab es ja dieses Jahr halt nicht.
Hast du dich für einen Pass-Rusher entschieden?
Ich habe mich für einen Pass-Rusher entschieden. Ich glaube, das ist auch die wahrscheinlichste Theorie. Die letzten fünf der letzten zehn waren Pass-Rusher. Ich glaube, in die Richtung geht es auch wieder. Und dann kann man halt so ein bisschen seinen persönlichen Geschmack dann wählen oder halt glauben oder sagen, wen man glaubt, der viel spielt, der früh Stats auflegt. Es gibt, ich finde im Endeffekt zwei, die ich ganz vorne habe, weil ich glaube, dass Dallas Turner mehr so eine Rotationsrolle sein wird.
Hat er gerufen, bevor dein Satz fertig war. Ich glaube, sonst hätte er nicht gejubelt.
Ich glaube auch, ja. Und Job Robinson ja ähnlich. Job Robinson wird wahrscheinlich am Anfang ein bisschen mehr spielen, aber auch eher in der Rotationsrolle. Für mich ist es Latu oder Verse. Ich habe Jared Verse genommen, weil ich glaube, dass die Rolle von ihm gar nicht so unähnlich zu dem sein wird, was Will Anderson letztes Jahr gemacht hat für die Texans. Will Anderson kam ja rein, war direkt dieser relativ komplette Edge-Rusher, der den Run verteidigt, der Tackles im Backfield macht, der physisch ist, der auch so ein Tonesetter ist. Und du brauchst natürlich die Sacks ein bisschen, also wenigstens so 6, 7, 8 sollten es schon sein. Mhm. Aber so war es ja bei Anderson letztes Jahr auch. 59 Pressures, 7 Sacks und das traue ich Jared Verse auch zu.
Das Ding ist, wenn ich so eine Situation habe, wie zum Beispiel mit den 3, 4 Pass-Rushern und ich kann mich zu keinem davon durchringen, das mache ich in Fantasy-Drafts auch so, wenn ich irgendwie so denke, ja, der wäre gut, dann gehe ich auf eine ganz andere Position. Und das habe ich ja auch gemacht. Weil ab und zu werden es ja mal Cornerbacks, die brauchen dann eigentlich eine absolute Top-Saison.
Ja.
Ich wollte ja aber einen kleinen Hot-Take mit einbauen und das liegt einzig und allein an einem Thema, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Preseason. Die Preseason ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, wie ihr wisst. Mhm. Ich gucke jedes Spiel live.
Klar.
Und die Preseason sagt ja auch immer sehr viel darüber aus, wie so eine Saison verlaufen könnte.
Ja.
Und deswegen habe ich den besten Cornerback der Preseason genommen. Weil wir erwarten alle eine relativ gute Saison der Ravens. Mhm. Wir erwarten alle eine relativ gute Saison der Ravens Defense. Aber ich glaube, damit wir die bekommen, muss es besseres Cornerback-Play geben. Und deswegen haben sie auch einen in der ersten Runde gedraftet, nämlich Nate Wiggins. Und der hat jetzt in der Preseason relativ viel gespielt. Das ist nicht immer das beste Zeichen. Aber es war klar, dass der als Backup wahrscheinlich in die Saison geht. Aber jetzt hat er so gut in der Preseason gespielt. 41 Coverage-Snaps, 8 Targets nur in seine Richtung, 3 Pass-Breakups und kaum Yards zugelassen. Der ist zwar super schmal, aber sehr, sehr schnell und er hat vor allem auch nicht so gespielt im College wie ein schmaler Cornerback. Hat, wie gesagt, jetzt eine sehr starke Preseason gespielt.
Ja.
Und das heißt nicht, dass er dann auch eine sehr starke NFL-Saison spielt, aber ich glaube, seine Chancen auf einen Starting-Cornerback-Posten bei den Ravens sind immens gestiegen. Und deswegen glaube ich, Nate Wiggins wird sehr schnell Starter werden in dieser Defense. Und wenn er das wird, glaube ich, wir waren beide relativ hoch bei ihm vor dem Draft, dass er auch sehr gut spielen wird.
Corner haben halt das Problem, dass du extrem stark sein musst, um eine Chance auf den Award zu haben. Kann natürlich helfen, wenn kein Edge-Rusher jetzt so richtig dominant ist dieses Jahr. Dann kann das natürlich passieren. Aber als Corner brauchst du eben schon, du brauchst entweder 5, 6 Interceptions, dass du die Picks wirklich kriegst, oder du musst eben so Sauce Gardner-mäßig, und das glaube ich, so siehst du ihn jetzt nicht, dass er direkt irgendwie eine dominante Nummer 1 sein wird.
Wahrscheinlich nicht, aber
nicht mal die mit Interceptions.
Die Interceptions?
Genau, darüber muss es halt, glaube ich, laufen. Wenn er das schafft, vielleicht. Ja. Aber das wird er halt auch brauchen. Deswegen bin ich von der Tendenz ja schon bei den beiden Top-Pass-Rushern. Meine Alternative wäre noch Byron Murphy gewesen von den Seahawks. Das ist, glaube ich, das ist ein Spieler, wenn auch hier wieder, wenn jetzt kein Edge-Rusher wirklich überzeugt und keiner diese Monster-Stats irgendwie hat, der könnte eben auch gerade, was Sacks angeht, eine Rolle spielen.
Rushing Leader. Es war Christian McCaffrey letztes Jahr. Sehr dominant, das Ganze in 16 Spielen geschafft. Back-to-back diesen Titel zu gewinnen, ist sehr selten. Das war Derrick Henry in seiner Prime, in seiner absoluten Prime, wo er fast 500 Carries gefühlt bekommen hat jede Saison. Es waren nicht so viel weniger. 300 irgendwas, glaube ich.
Er war mal bei knapp 400, glaube ich.
Knapp 400. Ja, sowas gibt es wahrscheinlich eher nicht dieses Jahr. LaDainian Tomlinson war das davor. Das ist schon ein paar Jährchen her. Natürlich kann es McCaffrey wieder werden. Wird das auch wieder?
Es ist langweilig, aber bei mir ja. Weil ich so ein bisschen das Problem hatte, wer ist die realistische Alternative? Weil du brauchst die Volume, also du brauchst die Carries und du brauchst natürlich auch die Umstände. Und McCaffrey, nach allem, was wir jetzt gesehen haben, einfach der perfekte Back für diese Shanahan-Offense. Und die Volume kriegt er generell. Ich habe es ja auch in der Division-Folge gesagt. Ich finde, die sollten ihm ein bisschen mehr rausnehmen. Die sollten ihm ein bisschen schon ein paar Snaps weniger geben. Aber die erste Frage ist, wen haben sie, der dann wirklich reinkommt, wo sie ein gutes Gefühl dabei haben? Jetzt sind ja auch wieder Verletzungen gehabt auf Running Back in der Preseason. Und der andere Punkt ist, McCaffrey letztes Jahr mit seinem Schnitt hätte 50 Runs weniger haben können und wäre immer noch der Leading Rusher gewesen. Und ich glaube nicht, dass sie ihm 50 Runs weniger geben. Ich glaube, dass er vielleicht ein bisschen was an Workload abgibt. Aber für mich kommt einfach kein anderer Back in diese Kategorie Volume, Talent, Umstände, ja, um McCaffrey den Titel wegzunehmen.
Ja, ich finde es immer ein bisschen langweilig, dann nochmal diesen Spieler zu nehmen. Ich habe versucht, mir was zu überlegen, was könnte für jemand anderes sprechen. Ich finde, nur zwei Spieler kommen in Frage. Das eine ist Breece Hall und das andere ist der, für den ich mich letztendlich entschieden habe. Weil das ist einer, der auch viel Volume bekommen sollte. Es sind so ein paar Fragezeichen, ob es dann genug Volume ist. Aber es ist hauptsächlich sein Backfield und er hatte letztes Jahr schon 200 Carries, obwohl es ein Spiel gab, wo er einmal laufen durfte mit dem Ball. Das Team wird zwar mehr passen, aber es wird auch offensiv sehr, sehr viel besser sein. Dadurch erwarte ich weniger Stacked Boxes, dadurch müssen die Defenses mehr den Pass respektieren und das Talent, das individuelle Talent hat er auf jeden Fall, nämlich Bijan Robinson von den Falcons.
Finde ich einen guten Pick. Ich hatte ihn zumindest als Alternative auch auf dem Zettel. Ich glaube halt, dass er nicht die Volume kriegt.
Ja, das ist das große Fragezeichen.
Weil ich denke, selbst wenn es ein bisschen mehr wird als letztes Jahr, Tyler Algier kriegt seine Carries, das wissen wir einfach. Wie du gesagt hast, die werden natürlich, also letztes Jahr war es ja die Run-Heavy-Offense eigentlich in der NFL. Das wird ein bisschen zurückgehen.
Ja, aber es ist ein neuer Coaching-Staff und ganz ehrlich, wenn du dir die zwei anguckst, Bijan und den Allgeier, dann weiß ich, wer 80% der Runs kriegen sollte.
Ja, also mit der Prediction sagst du das ja eigentlich im Prinzip, weil die letzten 6 Jahre Leading Rusher war immer 1 oder 2 in Carries. Also du brauchst eben auch diese Volume. Wenn Bijan die kriegt, wenn Bijan, sagen wir mal, McCaffrey ist 1 in Volume und Bijan ist 2 oder so, dann hat er, glaube ich, eine Chance. Aber ich sehe nicht, dass er diese Volume bekommt.
Receiving Leader, Tyreek Hill war das, auch er in nur 16 Spielen. Am Ende war es relativ knapp, weil er war auf einer krassen Pace unterwegs und dann ein bisschen angeschlagen gewesen, auch ein Spiel nicht gespielt. Man hätte natürlich auch hier Tyreek Hill wieder nehmen können. Ich habe mich aber für den Zweitplatzierten entschieden, CeeDee Lamb von den Dallas Cowboys. Weil meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist generell bei dieser Cowboys-Offense, was wollen die machen, außer CeeDee Lamb den Ball zuwerfen?
Ja.
Da ist nichts.
So,
da ist nichts.
Ja, du hast halt... Du hast Roleplayer, ja, Zeke Elliott, genau. Delvin Cook ist jetzt
Delvin
auch,
Cook als Backup.
Du hast halt wirklich so wenig Qualität drumherum und selbst ein Brandon Cooks an dem Punkt seiner
Karriere.
Das ist
ein 2020er Offense. Ja, da wäre die gut gewesen.
Oder 18er vielleicht sogar.
Ja, aber vielleicht sogar noch länger, ja.
Aber ja, ich bin auf, also ich habe auch CeeDee Lamb, ich bin genau in der gleichen Richtung unterwegs und wir hatten ja Lamb letztes Jahr schon als Leading, also was Targets und Catches angeht, war er schon Platz 1. Tyreek Hill hatte natürlich einen höheren Schnitt, deswegen hatte der mehr Yards, aber der war schon sehr nah dran generell. Und ich glaube, die Targets werden eher noch hochgehen, während bei allen anderen Spielern, also allen anderen Receivern, Top-Receivern, sind für mich entweder die Quarterback-Umstände schlechter geworden oder sie haben mehr Konkurrenz reinbekommen. Oder ich glaube, Tyreek Hill wird vielleicht halt auch ein bisschen was an Jalen Waddle zum Beispiel verlieren und dann hast du da die Aufteilung. Bei Lamb gibt es ja einfach gar nicht. Also der wird halt wieder, also mich würde es wundern, wenn er nicht die 1 in Targets wieder wäre und die 1 in Catches. Und dann ist halt nur die Frage, ob irgendwer ihn nochmal in Yards überholen kann. Und ich glaube es dieses Jahr nicht, weil ich denke, der Abstand in Targets und Catches zum Rest wird eher noch größer.
Passing Leader ist der nächste Award. Da könnte es auch jemand Neues geben. Wer war es letztes Jahr?
Tour.
Ja. Tour kann es auch wieder werden, aber ich glaube, es gibt 1, 2 Namen, die sich da anbieten. Wen hast du?
Ich habe Patrick Mahomes genommen. Ich glaube, Patrick Mahomes sollte der Favorit hier sein, wenn wir die letzten Jahre Chiefs auf uns angucken. Die letzten 4 Jahre nie weniger als 37 Pässe im Schnitt pro Spiel auf eine Saison gesehen. Und wenn wir die Mitte ungefähr nehmen, ist es 38. Wenn der 17 Spiele macht und im Schnitt 38 Bälle wirft, dann sind wir weit über 630 Pässen. Das wäre Platz 1 letztes Jahr gewesen. Sam Howell war Platz 1 letztes Jahr übrigens. Ich weiß nicht, also...
Zu Recht.
Ja. Washington einfach, ne? Und die letzten Jahre auch hier so der schärfste Konkurrent, was so Passing Volume anging, Justin Herbert war es mal eine Zeit lang, der ist auch bis heute einer der Top-Quarterbacks, was im Schnitt, also durchschnittliche Pässe angeht. Ich glaube, wir alle gehen davon aus, dass Justin Herbert weniger den Ball werfen wird, wie auch immer diese neue Chargers-Offense aussieht. Und dann Prescott kannst du natürlich reinwerfen. Für mich ist aber Mahomes derjenige, weil die Offense insgesamt auch deutlich explosiver sein sollte. Und wenn der diese Passing Volume hat, die er einfach jedes Jahr hatte bisher, also die letzten Jahre immer hatte, wenn er das aufrechterhält und dann die Offense explosiver wird und er nicht mehr der Quarterback ist, der den Ball kürzer wirft als jeder andere Quarterback in der NFL, weil er einfach keine explosiven Playmaker hat, dann kommt ja aus dieser Volume auch noch ein besserer Durchschnitt raus und dann hast du mehr Yards insgesamt. Ich habe es mal so ein bisschen versucht zu kalkulieren. Ich bin so bei plus minus 4.800 Yards gelandet und das wäre dann Platz 1, was das Passing angeht.
Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich hatte auch Patrick Mahomes. Und es hat mich gelangweilt. Kennt ihr das, wenn ihr im Fantasy-Draft einen Pick habt, ihr klickt und denkt in dem Moment, boah, nee, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Und so war das mit dem Patrick Mahomes-Pick für Passing-Leader. Ich mache es später bei Paddy, wie ich ihn nennen darf, wieder gut. Ich habe mich umentschieden. Und zwar habe ich einen Spieler genommen, der eigentlich Stammgast ist in dieser Kategorie, also Total Passing Stats. Und er wäre es auch regelmäßig oder eigentlich seine komplette Karriere über gewesen, wenn er eine Saison durchgespielt hätte. Ich hab's mal durchgerechnet. Wenn er jede Saison alle Spiele bestritten hätte, wäre er 2020 Siebter geworden, 2021 Dritter, 2022 Zweiter, 2023 Dreizehnter. Allerdings ist er da auch schon verletzt in die Saison gegangen, nachdem er dann wieder irgendwann ausgefallen ist. Aber da kam er schon verletzt rein. Und diese Saison könnte wirklich alles passen. Ohne Verletzung mal eine Offseason. Sehr ungewohnt für den Mann. Er hat zwei Top-Receiver, vielleicht zum allerletzten Mal. Die O-Line sollte besser sein. Die Defense wird vermutlich weiterhin nicht gut sein. Und das hilft ja, dann musst du mehr passen. Das heißt, viel passen müssen. Und die Rede ist von Joe Burrow. Und das ist mein Pick.
Finde ich einen sehr guten Pick. Finde ich, ist eine sehr gute Alternative. Ich glaube, wenn du jetzt gesagt hättest, ich muss jemand anderen nehmen, hätte ich Prescott genommen. Einfach, weil ich da die Sachen noch extremer sehe.
Was sollen die machen, außer den Ball zu CeeDee Lamb werfen?
Also wir haben ja das Backfield gerade, haben wir gerade besprochen. Ich weiß nicht, ob es darüber laufen wird. Aber ich finde Burrow auch spannend, eben mit dem Argument, die Defense wird wahrscheinlich nicht gut sein. Und dann in dieser Division, du hast taffe Spiele, du darfst dir nicht viele Ausrutscher leisten. Finde ich einen guten Pick.
Dann kommen wir zu unserem ausgedachten Award. Most Improved Player. Letztes Jahr waren wir da sehr gut. Jordan Love, James Cook. Wir müssen nachlegen. Und willst du vorlegen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe Jackson Smith und Jigba genommen von den Seahawks.
Endlich kommen die Seahawks-Fans auf ihre Kosten.
Also die Erklärung ist ja auch, ist natürlich eine Mischung immer aus schematischer Situation und was war letztes Jahr los, aber auch der Spieler individuell. Und letztes Jahr war er halt so klar die Nummer 3. Nicht nur was Targets angeht, sondern auch was die gesamte Rolle angeht. Also wenn sie auf dem Feld waren mit 3 Receivern, war er oft eben wirklich auch nur das dritte Target in der Progression oder war derjenige, der Räume für andere kreiert. Wenn sie in 2 Receiver-Sets drauf waren, war er meistens nicht dabei. Ich glaube, die Offense wird deutlich mehr 3 Receiver-Sets spielen unter Ryan Grubb. Die werden nicht mehr nur Platz 19 in 11 Personnel sein. Es wird hochgehen, das heißt, er wird mehr Gelegenheiten bekommen. Dann haben wir Tyler Lockett, der 32 wird dieses Jahr. Wir haben nicht viele Receiver, die in dem Alter noch produzieren.
Aber auch nicht viele, die sich so sehr geschont haben im Laufe ihrer Karriere.
Ist korrekt, ja. Weniger hat jetzt. Aber ich glaube, dass der ein bisschen seine Rolle ein bisschen runtergehen wird. Und dann haben wir aber die JSN-Rolle in Grubbs Offense bei Washington schon gesehen. Mit Jalen McMillan, der dieses Jahr von den Bucks gedraftet wurde. Das ist genau die Rolle, wo ich ihn sehe. Eben in dieser Underneath, viele Targets, viel Volume. Aber halt auch mal ein bisschen vertikal gehen, ein bisschen flexibel in der Rolle sein. Da sehe ich JSN. Ich mochte ihn ja wirklich sehr pre-draft. Also war mein Nummer 1 Receiver in der Klasse. Vor einem Jordan Addison, der eine bessere Rookie-Saison hatte. Vor Zay Flowers, der eine bessere Rookie-Saison hatte. Ich glaube, das ändert sich dieses Jahr. Und ich glaube, JSN wird in diese Kategorie von denen gehen.
Ja, ich habe auch einen Receiver genommen. Und es ist relativ offensichtlich eigentlich, dass ich diesen Spieler nehme, weil das war einer meiner Draft-My-Guys vor ein paar Jahren. Hatte 2 verkorkste Saisons. Verletzt gewesen, gesperrt gewesen. Und diese Saison könnte seine Saison werden. Jameson Williams von den Detroit Lions. Das ist so ein großartiger Receiver im College gewesen. Und ich gebe den natürlich noch nicht auf nach diesen 2 Jahren. Verletzungen, Sperre und Josh Reynolds. Und Josh Reynolds ist weg, Verletzung gibt es keine mehr und Sperre hoffentlich erstmal auch nicht. Josh Reynolds hatte 70% der Snaps letztes Jahr. Williams hat keine 40 gespielt. Natürlich ist Amon-Ra St. Brown weiterhin die Nummer 1. Sam Laporta wird die Nummer 2 sein in Targets. Aber Williams kann dieser X-Faktor sein für die langen Bälle, für die Big Plays. Und das erste Mal eine störungsfreie Offseason, das kennt der Mann auch nicht. Und wir reden ja immer bei Improving natürlich über Total Stats. Der Karrierebestwert von Jameson Williams sind 354 Receiving Yards, 2 Touchdowns und 24 Catches.
Ja.
Das sollte er hinbekommen, deutlich besser zu sein.
Wenn er das nicht schafft, dann ist die Lions Offense, glaube ich, dann haben die ein echtes Problem, weil dann sie setzen ja voll auf ihn.
Ja, und dann hat auch, glaube ich, Jameson Williams ein Problem, weil dann bringt ihm der ganze College-Hype nichts mehr. Mhm. Ich sage, er wird verdoppeln, dann wäre er so im Bereich Josh Reynolds letztes Jahr. Ich glaube aber, wenn er spielen darf, wenn er so viel spielen darf, wird seine individuelle Qualität durchkommen. Deswegen sage ich 700 Receiving Yards, 5 Touchdowns und 50 Catches.
Ist eine gute Deadline.
Das ist gar nicht so viel.
Ja gut, er ist natürlich die Nummer 3 auch nur in der Offense. Vielleicht sogar die 4.
Aber wie gesagt, Josh Reynolds hatte fast das.
Ja, das ist so meine eine Frage bei Williams. Also ich meine, ich bin generell nicht so hoch wie du bei ihm. Aber ob er eben diese Reynolds-Rolle auch tatsächlich spielen kann, diese toughen Catches über die Mitte, ob er das machen kann, dass er ein vertikaler Receiver sein kann für diese Offense, das ist, glaube ich, klar. Aber sie werden wahrscheinlich ein bisschen mehr von ihm brauchen.
Auf jeden Fall. Offensive Player of the Year. Ja, letztes Jahr Christian McCaffrey. Auch er kann es wieder schaffen. Aber das schafft selten bis nie jemand zweimal hintereinander. Ich habe einen Spieler genommen, der eigentlich, wenn man meine anderen Awards nimmt, es gar nicht schaffen dürfte. Weil bei mir ist es ein Receiver geworden, der nicht CeeDee Lamb heißt. Und wenn CeeDee Lamb Receiving Leader wird, wird es schwierig. Aber so habe ich zwei Eisen im Feuer. Eins von beiden könnte klappen. Beides zusammen wird schwierig. Bei mir ist es der Receiver geworden, der letztes Jahr es absolut schon verdient gehabt hätte, diesen Award zu gewinnen, nämlich Tyreek Hill. Wenn Hill eine ähnlich starke Saison spielt und vielleicht dann auch komplett fit bleibt und jedes Spiel, nicht bei 100%, das ist in der NFL nicht möglich, aber halt nicht mit Verletzungen so viel zu tun hat wie letztes Jahr, dann wird der wieder ganz vorne mitspielen, dann wird der wieder unglaublich viele Bälle fangen. Und wenn er weiterhin irgendwas mit 3,8 Yards per Route Run liefert, dann kann Tyreek Hill Offensive Player of the Year werden.
Also es geht auf keinen Fall zusammen, denke ich, weil wenn er der Leading Receiver, dann wird ein anderer Wide Receiver Offensive Player of the Year. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich glaube nicht, dass das schon mal gegeben hat.
Unwahrscheinlich.
Aber es sind zwei Wetten dann, die du drin hast. Ich habe es versucht, so ein bisschen mit reinzupassen, aber ehrlicherweise, ich habe einen Running Back genommen, der bei mir auch nicht der Rushing Leader ist, aber ich sage, der Running Back wird der Total Yards Leader. Und
also Total Scrimmage.
Total Scrimmage Yards, genau.
Okay.
Und das ist für mich Breece Hall von den Jets.
Also das finde ich beide, ein mutiger Pick.
Wir haben beide die Jets in den Playoffs. Du hast die bei, ich weiß nicht wie viel, Siegen, 12 oder irgendwas in der Richtung. Wenn sie wirklich so gut sind wie wir, wie du sagst, dann glaube ich, dass Breece Hall eine Monster-Saison haben wird.
Ja.
Vielleicht nicht ganz mit der Rushing-Stats, die ich McCaffrey zutraue. Ich habe es ja vorhin gesagt, der Unterschied zu McCaffrey ist einfach diese enorme Effizienz auch. Also selbst wenn der nicht ganz die Volume hat, dass der einfach unheimlich produktiv damit ist. Letztes Jahr Breece Hall war Receiving-technisch schon sogar besser als McCaffrey, aber eben im Rushing 500 Yards dahinter. Jetzt hat er letztes Jahr halt auch in der Jets-Offense gespielt, die Line war mies, Quarterback, schlechtester Quarterback der Liga, Passing-Game nicht wirklich da, Playcaller nicht gut. Wenn jetzt die Line deutlich besser ist und das Passing-Game und der Quarterback und die einfach auch viel mehr längere Drives haben und häufiger auch mal in die Red Zone kommen, dann wird der mehr scoren. Und ich habe ihn bei plus minus 1800 Total Yards und 15 Touchdowns.
Das wär crazy, aber ich habe ja vorhin schon bei den Rushing-Leadern gesagt, ich hatte zwei Alternativen, eine davon war Breece Hall. Mhm. Ich erwarte auch eine sehr, sehr starke Saison von ihm und würde mich auch tatsächlich für ihn freuen. Hätte er verdient. Und jetzt haben wir noch a Defensive Player of the Year. Ja, da kann ich es relativ schnell machen. Das ist eine logische Reihenfolge. TJ Watt 2021, Nick Bosa 2022, Miles Garrett 2023, wer fehlt?
Micah Parsons,
vollkommen richtig. Weil auch hier, wenn der auch nur ansatzweise wieder so eine Saison spielt wie letzte Saison mit über 100 Quarterback-Pressures, wie die Saison davor, dann ist er auf jeden Fall mal dran. Und wenn es wieder irgendwie ein Zweikampf zwischen ihm und einem der anderen drei wird, dann wird keiner der anderen drei nochmal diesen Award bekommen, wenn er auf einem ähnlichen Niveau spielt.
Ich habe es genauso, ehrlich gesagt, von der Argumentation. Ich habe auch Micah Parsons. Ich habe über Watt nachgedacht hier, weil er jetzt auch derjenige ist aus diesem Quartett, bei dem es am längsten her ist.
Um es dir nicht komplett mit den Steelers-Fans zu verscherzen. Ja.
Und weil er eben einfach, ich meine, der war drei der letzten vier Jahre der Sack-Leader. Also wir wissen bei TJ Watt einfach, dass er unheimlich effizient damit ist, aus Pressure Sacks zu machen. Was eben so, ich will es nicht mal Schwachstelle nennen, aber das hat Parsons eben so noch nicht geschafft. Weil der hatte ja, die letzten beiden Jahre hatte der 90 und 103 Quarterback-Pressures. Das hatte Watt noch nie in einer Saison. Aber Watt hat halt konstant die bessere Sack-Production.
Ja, und der fängt auch mal eine Interception.
Er fängt auch mal eine Interception.
Er hat diese Big Plays eben.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Stichwort, weil ich denke, dass die Rolle von Micah Parsons in der Mike Zimmer Defense, zum einen wird er mehr 1 gegen 1 Matchups bekommen. Ich glaube, irgendwann hast du mal 90 Pressures und hast du einfach mal 20 Sacks. Das kommt einfach irgendwann mal. Und Interceptions, sowas, der wird sich wahrscheinlich auch häufiger mal in Coverage fallen lassen. Nicht jetzt 100 Mal oder so, aber immer wieder mal wird es vorkommen.
Kann
oder
er auch.
Lass den auch mal einen Pick haben oder sowas noch und dann hast du so das Resümee, was du brauchst für den Award.
Wir haben noch ein paar Awards übrig. Wir haben noch nicht über mögliche MVPs gesprochen. Wir haben noch nicht gesagt, wer den Super Bowl gewinnt. Mhm. Wir haben uns auch gedacht, wir haben dieses Jahr keine My Guys-Folge und eigentlich mögen wir My Guys-Folgen. Deswegen haben wir jeder einen My Guy mitgebracht. Adrian, starte doch mal mit deinem.
Ich starte gerne mit meinem, weil ich jetzt wollte ich gerade so schön einleiten mit. Ich habe hier so schön ein paar Packers-Fans hier vorne sitzen.
Das hat keiner gehört. Ignorieren.
Nein, ich wollte hier natürlich auch noch jemanden aus der Packers-Offense mit reinnehmen, weil ihr wisst es, ich bin relativ hoch bei Green Bay. Ich hatte Jordan Love halt letztes Jahr schon in einem anderen Award, aber trotzdem ja als einen positiven Spieler zum Herausstellen. Deswegen wollte ich ihn nicht nochmal nehmen. Aber ich meine, ihr wisst, dass ich bei Dontavian Wicks super hoch bin. Insofern ist es, glaube ich, keine Überraschung, dass er mein My Guy auch ist für diese Saison.
Ja.
Und ich weiß natürlich, es ist total realistisch, dass diese Offense am Ende einfach keine Nummer 1 hat.
Ja.
Also, dass wir diese Offense haben, am Ende haben wir hier 4 Receiver, die haben alle 600, 700 Yards. Jeder hat 4, 5 Touchdowns. Und irgendwie...
Ne, so wie letztes Jahr.
So wie letztes Jahr, genau. Ich denke, wenn einer die Chance hat, diesen Schritt zu machen zum Nummer 1 Receiver... dann ist es Wicks für mich, weil er das kompletteste Skillset hat. Er ist derjenige, der einen super Release hat, der die Größe hat, die Physis hat, der stark nach dem Catch ist, der in meinen Augen am ehesten innen, außen mit der gleichen Effizienz spielen kann. Und das sehe ich bei keinem der anderen. Also Romeo Doubs ist ein Ex-Receiver, Jaden Reed ist ein Slot-Receiver, Christian Watson, sei mir nicht böse, ist ein Roleplayer in meinen Augen, ist ein Speedster. Und Wicks ist der kompletteste aus der Gruppe. Deswegen... ich bin schon seit einem Jahr jetzt ungefähr sehr, sehr hoch bei ihm und ich bin bei ihm, ich glaube, er kann dieses Jahr wirklich so ein Breakout-Spieler auch werden und einfach einer, der richtig viel Spaß macht beim Zuschauen.
Ja, du nimmst mir halt quasi meine Gegenargumente schon weg, weil genau das wäre mein Argument gewesen. Wird da wirklich jemand eine klare Nummer 1? Beziehungsweise, was muss er zeigen, damit er es rechtfertigt, zu sagen, dein MyGuy zu sein?
1000 Yards. 1000 Yards Saison.
Mhm. Ja, das wäre...
Weil ich glaube, also wenn du einen Receiver aus der Gruppe hast, der am Ende 1000 hat...
Christian Watson.
Ja. Dann setzt er sich, denke ich, schon deutlich ab. Weil ich denke, dann haben die anderen drei 700, 600 und einer bei 1000 oder mehr. Das wäre, glaube ich, dann schon eine Lücke.
Das wäre auf jeden Fall MyGuy würdig.
Ja.
Ich hatte dieses Jahr so ein bisschen das Problem, es gab wenig Spieler, wo ich so richtig gesagt habe, ja, das ist ein geiler MyGuy. So ein... Weil es gibt so Spieler, die glaube ich dieses Jahr, keine Ahnung, Bijan, Breece Hall, so was die Running Backs angeht beispielsweise, Jameson Williams, wir haben schon über die meisten gesprochen.
Ja.
Aber ich habe dieses Jahr irgendwie so ein paar mehr My Teams. Mhm. Und ein Team wollte ich nochmal besonders hier unterbringen.
Wenn du jetzt einen Chargers-Spieler hast, dann gehe ich.
Kriege ich vielleicht noch improvisiert. Nee, ich habe einen Spieler genommen, der letztes Jahr schon Top-10-Spieler eigentlich auf seiner Position war. Mhm. Wenn man nach EPA per Play geht, war er sogar Top-5 Quarterback in dieser Liga. Das Problem daran war, sein Team hat nur 7 Spiele gewonnen, weil er nur 8 Spiele gemacht hat. Ich glaube, dass sein Team dieses Jahr deutlich mehr Spiele gewinnen wird, dass dieses Jahr er wieder gut spielen wird und sein Team in die Playoffs bringen wird. Und ich gehe sogar so weit, ich sage, sein Team wird ein Playoff-Spiel gewinnen. Mein MyGuy dieses Jahr ist Kirk Cousins.
Also wir machen das jetzt wir gehen jetzt in unsere 7. Saison. Ich habe jetzt nicht mehr alle auf dem Zettel, aber ich glaube, man kann, widersprecht mir gerne, mit Fug und Recht sagen, das ist der weirdeste MyGuy, den du jemals irgendwo hattest.
Er steht...
Kirk Cousins.
Ey, der Mann ist ein guter Quarterback. Der Mann hat Aura ohne Ende. Captain Kirk wird eine starke Saison spielen. Aber ja, ich gebe ja zu, es ist eher ein Atlanta Falcons-Take. Weil, wie gesagt, was haben wir von den Falcons schon erwartet mit Desmond Ridder und ich halte halt einfach genug von Kirk Cousins. Weil das Ding ist ja, Kirk Cousins muss nicht wieder nach EPA Top 5 Quarterback sein. Das reicht in meinen Augen völlig, wenn das ein Top 15 Quarterback sein wird. Und das war er in den letzten Jahren, wenn er fit war, fast immer.
Das stimmt.
Er muss halt nur fit sein. Wir wissen nicht, wie ein 35-, 36-jähriger Spieler nach so einer Verletzung zurückkommt. Und jetzt kann man natürlich auch noch irgendwie Michael Penix mit reinwerfen. So, ändert der irgendwie was? Was ist, wenn Kirk Cousins ein bisschen schwach in die Saison startet? Ich musste mich sehr an eine Situation erinnern, die noch gar nicht so lange her ist, wo ein Team einen absolut guten Top-Quarterback als Starting-Quarterback hatte und trotzdem im Draft gesagt hat, nö, wir draften einfach noch einen. Was hat dieser Quarterback gemacht? Was hat Aaron Rodgers damals gemacht? Der ist zweimal MVP geworden. Jetzt kommen wir zum MVP-Award. Nein, Quatsch.
Das wär, also
Kirk Cousins
dann,
wird nicht MVP und da wenn, dann stimmt alles an diesem Take.
Schneiden wir raus, alles gut.
Weiß ich nicht. Aber MVP-Award machen wir jetzt wirklich. Mhm. Kirk Cousins, nein, nein, nein. Wer wird MVP?
Es gibt einen klaren Favoriten, den finde ich aber langweilig. Und ich glaube, dass auch die NFL-Welt, ich glaube, wir haben es sogar ein bisschen schon gesehen bei Patrick Mahomes, ein klein wenig Voters Fatigue hat. Also, dass es so ein bisschen langweilig ist. Wir wollen nicht schon wieder Patrick Mahomes haben. Patrick Mahomes kann ein sehr gutes Resümé am Ende auch diese Saison mal wieder haben, MVP zu sein. Du kannst wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre jedes Jahr hier sitzen und sagen, Patrick Mahomes ist mein MVP und es ist immer ein guter Pick, weil er immer irgendwie einer der 3, 4 besten Quarterbacks sein wird. Ich glaube, wir werden dieses Jahr einen anderen Quarterback bekommen. Wir werden in meinen Augen einen neuen Quarterback bekommen für diesen Award, der letztes Jahr schon so auf die Bühne gestürmt ist, kann man glaube ich sagen. Auf jeden Fall das in der Art und Weise gemacht hat, wie ich es nicht erwartet habe. Es geht ein Raunen durchs Publikum. Jetzt wartet er erstmal ab. Und ich sehe das zum einen seine individuelle Entwicklung, aber auch die Umstände um ihn herum sind nochmal besser geworden. Plus, ich denke, sein Team wird noch mehr die Offense in seine Hände legen. Und dadurch wird es noch mehr passlastig werden. Er wird die Stats haben. Und ich habe es vorhin gesagt, ich sehe das Team mit ein bisschen Abstand auf Platz 1 in der Division. Ich sehe sie eben auch in einem Top-2-Seed in ihrer Conference. Und das brauchst du, um MVP zu werden als Quarterback. Mein MVP ist CJ Stroud. Ich glaube, dass die Texans dieses Jahr mit CJ Stroud diesen nächsten Schritt gehen. Nochmal von einem Team, das letztes Jahr uns total überrascht hat. Jetzt sind zu einem Team, das darauf aufbaut und dann vielleicht 12 Spiele gewinnt. Oder 13 sogar. Ich habe sie bei 12. 12 Spiele gewinnt und in den Playoffs noch weiterkommt.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also mutig.
Ja,
mutig,
ja,
absolut mutig, weil da muss schon, also ist nicht vielleicht sogar eine leichte Regression eher zu erwarten?
Kann auch passieren, aber die Umstände wurden halt nochmal besser um ihn herum. Und
ich meine,
letztes Jahr hat er mit einer Offensive Line, von der wir dachten, dass sie gut sein kann, die aber nie fit war und dann dementsprechend auch nie so gut war, wie gedacht, gespielt. Plus das Playcalling letztes Jahr war halt noch sehr, sehr auf den Run auch ausgelegt, weil sie ihn vielleicht auch so ein bisschen beschützen wollten, ihn nicht so viel werfen lassen wollten. Ich glaube, der wird eine ganz andere Volume auch dieses Jahr haben, was Passing angeht.
Ja, das ist ärgerlich, dass ich dir den Vortritt gelassen habe, weil du hast natürlich meinen Pick komplett schon zerrissen, in der Luft zerrissen. Und ja, es gibt diesen einen Buchmacher-Favoriten. Und ja, ich finde das vielleicht auch langweilig, aber es geht ja nicht darum, nicht immer, was ich will, sondern was ich glaube. Und wir haben sehr viel schon über die Chiefs-Offense gesprochen. Wir haben sehr viel darüber gesprochen, dass wir beide eine sehr gute Chiefs-Offense erwarten. Und mein MVP dieses Jahr wird nach einer sehr dominanten Regular Season wieder Patrick Mahomes. Oh, langweilig.
Ich habe das jetzt so gesagt, es ist der logische Pick irgendwo. Es ist natürlich, der Pick, der Sinn ergibt. Aber ich glaube schon, dass beim MVP, wenn es eine Alternative gibt, glaube ich nicht, dass es Mahomes wird, weil der einfach schon so viel und so oft da oben stand.
Das ist natürlich ein absolut faires Argument, aber vielleicht kommst du am Ende nicht drum herum. Du hast ihn als Passing-Leader. Mhm. Wenn der wirklich Passing-Leader wird und gleichzeitig die Chiefs insgesamt noch eine ultra-dominante Regular-Season spielen, und es ist ja nicht komplett an den Haaren herbeigezogen. Wenn du dir den Schedule anguckst, da sind ein paar schwierige Spiele mit dabei, gerade zu Beginn direkt Ravens-Bengals, dann spielst du noch gegen die 49ers, die Bills. Aber selbst wenn sie alle Top-Spiele verlieren, sehe ich halt noch genug Spiele, um trotzdem immer noch eine richtig starke Saison zu spielen. Und sie werden nicht alle von diesen Top-Spielen verlieren.
Wenn sie alle verlieren, dann wird er nicht MVP. Weil
wahrscheinlich
dann,
nicht, weil aber das wird ja nicht passieren.
Genau, du musst diese Signature-Wins ja haben. Wir haben ja ein Vorweihnachtsgeschenk quasi. Ich weiß nicht, ob du den Schedule der Chiefs ganz im Kopf hast. Die Chiefs
so
spielen
genau
am
nicht.
21. Dezember gegen Houston.
Oh.
Und wir hatten ja letztes Jahr auch so ein Spiel. Wir hatten letztes Jahr Ravens gegen Niners. Da war vorher ja die Frage, Purdy, Lamar Jackson. Wir hatten einen relativ klaren Sieger in dem Spiel und Lamar Jackson wurde MVP. Vielleicht ist das so ein Spiel.
So läuft das immer, ne?
So läuft das
ein
immer.
Spiel zählt nur.
Ist so.
Ja.
Vielleicht ist das das Spiel, wo die beiden sind einigermaßen gleich auf, die Teams sind ungefähr gleich auf und das entscheidet.
Okay, wir machen mal einen kurzen Test. Wer glaubt, Stand jetzt, dass dieses Spiel die Houston Texans gewinnen? Wer glaubt, Stand jetzt, dass die Kansas City Chiefs dieses Spiel gewinnen?
Deswegen hast du ja auch den langweiligen Favoriten, dass du hier nochmal schön den langweiligen Applaus holen kannst.
Ich fand den ganz schön eigentlich. Naja gut, wir kommen jetzt zum Super Bowl. Was machen wir beim Super Bowl? Also ich kann ja mal anknüpfen, weil ich habe jetzt schon bei manchen Awards gesagt, ja, könnte eine langweilige Lösung geben, habe ich keinen Bock drauf, jetzt habe ich es beim MVP nicht gemacht. Und ich mache es auch nicht beim Super Bowl, weil ihr wisst, ich mag Storylines. Mhm. Rooting for Greatness. Ja, und ich finde schon, dass es irgendwie was Besonderes hätte, wenn wir dabei sind, wie Geschichte geschrieben wird und die Chiefs zum dritten Mal den Super Bowl gewinnen.
Ja. Es ist, also du merkst, es ist kein beliebter Take. Es ist natürlich auch kein spannender Take, aber ich gebe dir den Take insofern wieder, weil drei Titel in Folge ist natürlich sowas Historisches.
So.
Ich würde es auch in der
Sportgeschichte.
Ja, total. Bei mir kommen die Chiefs ins AFC Championship Game, wie immer. Bei Mahomes kommen sie immer ins AFC Championship
Hot.
Game.
Hot wäre zu sagen, sie kommen nicht ins Championship
Game. Das stimmt, ja, bei den Chiefs wäre das tatsächlich der Hot Take. Aber bei mir verlieren sie es. Nee, nicht gegen die Bengals. Ich gehe all the way mit den Houston Texans.
Moment mal. All the way?
Ich gehe all the way mit den Houston Texans. Ich sage, die Texans sind das Team, dass dieses Jahr den Sprung schafft von, ich weiß gar nicht, was hatten sie, 10 Siege letztes Jahr auf 12 Siege, von 12 Siegen in die Playoffs, von einem Playoff-Sieg in den Super Bowl und sie gewinnen den Super Bowl.
Traut ihr das Adrian Franke eigentlich so vom Naturell auch gar nicht zu? Wirklich so ein hotter Take?
Ich war wirklich so, Chiefs war natürlich auch bei mir oben auf dem Zettel. Das war so der logische, okay, das ist so, den man halt nehmen kann, einfach. Aber ich glaube einfach, an irgendeinem Punkt, das ist auch, also vielleicht einfach auch was anderes mal sehen, aber an irgendeinem Punkt werden die in den Playoffs mal wieder stolpern. Das ist jetzt so lange nicht passiert. Ich glaube da nicht dran, dass sie diesen dritten in Folge holen. Und dann bin ich eben durch die AFC gegangen und war so bei jedem Team, ich kann jetzt überall einen Case dafür machen. Ich kann einen Case für die Ravens machen, ich kann einen Case für die Bengals machen, ich kann für verschiedene Teams einen Case machen.
Absolut.
Aber bei keinem Team war ich so wirklich vom Bauchgefühl her mit dabei. Das war nur bei den Texans der Fall.
Bei mir ist halt das Problem mit den Chiefs, ich habe die letzten 2 Jahre Gründe gesucht.
Ja, stimmt, ja.
Ich habe Gründe gesucht, warum die schlechter sein sollten. Und sie haben beide Male den fucking Super Bowl gewonnen.
Das heißt, du...
Und jetzt sind sie besser geworden in meinen Augen. Was soll ich denn da machen?
Also du overcompensatest jetzt quasi und ja, dann genau. Verlieren sie in der Wildcard-Runde. Oder
das kann absolut passieren. Ja, aber ich muss diesen Pick nehmen. Auf der anderen Seite, also wir haben beide jetzt offensichtlich AFC-Teams als Sieger genannt.
Ja.
Auf der anderen Seite wird es bei mir ein bisschen spannender zumindest, aber immer noch eine sehr, sehr gute Storyline. Weil ich finde schon, dass jede Fanbase in der NFL mal die Möglichkeit haben sollte, einen Super Bowl zu genießen. Und zwar mit vollem Commitment, weil das Team dabei ist. Mhm. Und die Detroit Lions... Die waren noch nie dabei und die Detroit Lions schaffen es in den Super Bowl dieses Jahr.
Ich finde es gut, wie du das verkaufst, nur um sie dann als Verlierer zu tippen im Super Bowl.
Man muss die kleinen Erfolge feiern. Das ist ein großer Erfolg für diese Franchise.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es in der NFC auch enger, weil dieses Favoritenfeld ist näher beieinander. Und wir haben es ja ganz am Anfang von der Folge schon gesagt, als wir bei den Divisions noch waren. Niners, ich glaube, ein kleiner Rückschritt bei San Francisco. Mhm. Heißt immer noch Playoffs, heißt immer noch wahrscheinlich Nummer 1 oder Nummer 2 Seed, heißt wahrscheinlich immer noch mindestens irgendwie Divisional-Runde. Aber so einen kleinen Rückschritt erwarte ich da schon. Wenn dann ein junges Team reinkommt, wie Chicago zum Beispiel, oder lass es Seattle von mir aus sein, dann ist das auch ein Team, was noch nicht so wahnsinnig weit kommt. Und dann lande ich am Ende bei 4 Teams, wo ich es bei jedem mir ähnlich vorstellen kann. Detroit ist natürlich dabei. Ja, die Rams sind dabei und die Eagles und die Packers. Das sind die 4 Teams in der NFC, bei denen ich am Ende gelandet bin. Es ist am Ende dann auch hier, weil was willst du sonst machen? Es ist am Ende eine Bauchgefühlentscheidung. Und die Bauchgefühlentscheidung für mich ist einfach Green Bay. Green Bay ist für mich das Bauchgefühl. Ich habe ein Championship-Game, ich bin am Ende bei einem Championship-Game Eagles gegen Packers gelandet.
Ja, gut. Du hast gesagt, du willst was für die Eagles, für die Packers-Fans in
jetzt
der ersten Reihe
als,
machen.
Jetzt haben sie auch als Verlierer reingetippt, aber.
Ja, gut. Auch hier, man muss die Erfolge feiern. Ich finde diese Super Bowl-Paarung super spannend. Diese beiden super jungen Quarterbacks gegeneinander. Ich sehe aber einfach nicht, dass beide es schaffen. Ich sehe, dass einer von beiden das schafft, aber beide zusammen gegeneinander.
Das heißt, ich finde sehr unwahrscheinlich. Aber in der NFC, ja gut, Rams vielleicht. Aber sonst gibt es ja eigentlich nur.
Nein, es geht nicht nur darum, dass es. Also, ja, Rams. Na, Eagle, also Jalen Hurts ist jetzt auch schon ein paar Jährchen mit dabei.
Okay. Ja, gut, Hurts, dann. Wenn
Jordan Love ist auch schon ein paar Jährchen mit dabei, spielt aber erst seit einem. Genau, Rams, aber das sehe ich irgendwie nicht. Deswegen ja auch Jared Goff. Klar. Unsere Super Bowl: Picks, Texans gegen Packers, Chiefs gegen Lions. Jetzt kommen wir zum Abschluss zu unseren Bold Predictions. Jeder hat eine mitgebracht und du darfst mal vorlegen, Adrian. Hau raus.
Bold Predictions sind ja eine wunderbare Sache, weil man kann so ein bisschen einfach was raushauen und wenn man am Ende auch nur in der Nähe davon ist, ja,
dann
ist
schon, mal, komm,
ist schon richtig.
Ich hab's euch doch gesagt.
Genau. Und noch schöner ist es natürlich, klar, wir wollen alle mal recht haben mit unseren Predictions. Vor allem, wenn man gegen den Konsens irgendwo recht hat oder in unserem Fall, wenn ich gegen dich irgendwo recht habe.
Das ist das Einzige, was zählt.
Und wenn man dann mal so einen Spieler hat, bei dem vielleicht der eine sehr positiv war, ja, der andere vielleicht nicht so positiv und im ersten, so die erste Overreaction geht sehr, sehr in meine Richtung, dann reite ich das natürlich weiter, völlig klar.
Klar.
Und der Spieler ist Devon A-Chain. Devon A-Chain für mich war ein tolles Running Back Prospect. Du warst ein bisschen niedriger. Du warst, muss man sagen, nicht der Einzige, der bei ihm ein bisschen skeptischer war. Meine Bold Prediction ist, Devon A-Chain holt dieses Jahr 2000 Scrimmage Yards. Und ich hab mal...
Warte mal, wie viele hatte Christian McCaffrey letztes Jahr?
2000. Also knapp über 2000. 2050 oder so.
Klar. Easy.
Also, wir haben es ja auch oft genug gesagt hier, die Sample Size und so weiter. Das ist natürlich schwierig bei Devon A-Chain bisher. 102 Carries letztes Jahr.
Das ist viel mehr, als man denkt.
Das ist mehr, als man denkt, ja. Findest du?
Also, ich bin aus der Saison gegangen und dachte, die Sample Size wäre viel kleiner gewesen.
Ich glaube auch, dass sie seine Workload managen werden. Aber, also er wird wahrscheinlich jetzt nicht Spiele haben, wo der 30 Touches oder sowas hat. Das wird wahrscheinlich nicht vorkommen. Aber ich habe es mal konservativ überschlagen. Wenn du dem so grob 12 Runs pro Spiel gibst, was glaube ich... Also 12 Runs geben wir eben, würde ich sagen.
Bijan Robinson träumt davon, stand jetzt.
Dann sind wir schon über 70 Spiele bei über 200 Runs. Verdoppeln wir die Zahl bisher. Wir haben einen Running Back, der letztes Jahr für fast 8 Yards pro Run gelaufen ist. Mhm. Das wird er nicht ganz so beibehalten, wenn er seine Workload verdoppelt, ist schon klar. Aber wenn ein Back die Saison mit so einer Workload und irgendwie, sagen wir mal, 5,9 irgendwie sowas pro Run rausgehen kann, dann ist es, glaube ich, Devon A-Chain. Die Bold Prediction hier ist in die Richtung, dass er das Backfield der Dolphins übernimmt, auf der einen Seite, was der primäre Runner angeht und was eben auch die mehr explosive Runs in Summe noch dann angeht. Der andere Punkt der Prediction ist aber, wer ist der Nummer 3 Receiver der Dolphins?
Guter Punkt.
Gibt's nicht. Soll ich dir sagen, wer letztes Jahr der Nummer 3 Receiver der Dolphins war, statistisch gesprochen? Durham Smythe. Das ist ein Blocking Tight End. Der hat 35 Bälle gefangen letztes Jahr.
Offensichtlich nicht nur Blocking Tight End.
Und ich glaube, dass A-Chain dieses Jahr der de facto Nummer 3 Receiver in Miami sein wird. Früh in der Saison vielleicht noch mit einer größeren Rolle. Und dann, wenn dann irgendwann Odell Beckham vielleicht da reinkommt, dann zumindest noch als ein, klar, Screens und sowas gibst du A-Chain immer, aber eben auch einer größeren Rolle, was vielleicht das Receiving Game insgesamt angeht. Also es ist keine Prediction, der läuft für 1400, 1500 Yards und fängt dann auf 500, sondern eher... Der geht vielleicht eher auf 700 Receiving Yards und der Rest ist dann das Rushing.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist ja auch eine Bold Prediction.
Aber ich würde auch nicht bei der Bold Prediction mitgehen. Der Grund ist, Raheem Mostert, außer er verletzt sich mal wieder.
Ist auch alt.
Geht nirgends hin. Alt.
Glaubst du nicht?
30? Nicht mal.
Doch. Der ist über 30.
Über 30 schon. Ja. Naja gut, aber der geht trotzdem mal nirgendwo hin. Dann haben sie noch Jalen Wright gedraftet. Mhm. Der wird auch irgendwas machen.
Punts return.
Der wird auch ein paar Runs bekommen. Ich glaube, dass A-Chain, selbst wenn er der Nummer 3 Receiver wird, was ich glaube, solange der Fall ist, bis OBJ spielt.
Auf die Saison gesehen, glaube ich, wird er von der Volume her der Nummer 3 Receiver.
Das glaube ich nämlich nicht. Und dann bekommt er zu wenig Runs, um auch nur in die Nähe von 2000 Scrimmage zu
kommen. Es ist ja auch eine Bold Prediction. Aber ich sag dir, wenn der das Backfield ein bisschen mehr übernimmt,
ja.
Wenn er, ich habe ja 12 Runs pro Spiel, finde ich, ist fair kalkuliert. Wenn er das jetzt mehr übernimmt und 15 pro Spiel hat, plus die Receiving-Rolle, ja, vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht könnte man auch, vielleicht wird auch meine Bold Prediction eintreffen. Ihr habt ja gerade gemerkt, also als wir über Super Bowl-Teilnehmer gesprochen haben, zwei Sachen werdet ihr gemerkt haben. Zum einen Storylines, die sind mir wirklich wichtig im Vergleich zu Preseason. Und zum anderen, dass ich jetzt bei meinen Super Bowl-Picks nicht so richtig euphorisch war. Ihr auch nicht. Gerade bei den Chiefs, bei den Lions, ja komm, gönnen wir ihnen alle mal so, ne?
Sind ja nur dabei, sie gewinnen ja.
Ja,
nicht.
Genau. Ist egal. Dürfen mal mitmachen, dürfen mal dabei sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche irgendwie für einen Super Bowl noch was richtig Gutes. Mhm. Und diese Saison gibt es ein Szenario, ein mögliches Szenario, das ist besser als alles, was es in der NFL bisher gegeben hat.
Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Wirklich.
Besser als alles.
Also es gibt dieses Jahr ein mögliches Szenario, das wäre verrückt, wenn es passieren würde. Deswegen ist es eine Bold Prediction. Aber es ist nicht komplett ausgeschlossen. Und zwar reden wir von zwei Teams, einmal dem Nummer 9 und dem Nummer 11, was Favoritenrollen angeht bezüglich Super Bowl. Also das ist schon unwahrscheinlich, dass beide es reinschaffen, aber jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Und wie krass wäre es, wenn auf der einen Seite im Super Bowl ein Team steht, ein sehr, sehr junges Team mit einem sehr jungen Quarterback. Du hast es gerade erwähnt, die Green Bay Packers mit Jordan Love. Und die treffen im Super Bowl auf den Quarterback, den die Packers für Jordan Love vom Hof gejagt haben.
Die Verzweiflung hier in der ersten Reihe ist spürbar.
Wie gut wäre das als neutraler Zuschauer? Ich habe mit beiden Teams nichts am Hut. Das wäre eine Geschichte, da werden Filme draus gemacht danach. Weil ich gönne es jetzt, ich würde es Aaron Rodgers jetzt nicht persönlich unbedingt gönnen.
Was für Filme
Super Bowl
werden da draus gemacht?
Thriller.
Ja, ich glaube auch.
Drama, ein Drama. Weil ich gönne es ihm jetzt vielleicht persönlich nicht unbedingt, aber für die Story, content-technisch, wäre es noch besser, wenn Aaron Rodgers Rache nimmt an den Packers und diesen Super Bowl gewinnt.
Content-technisch weiß ich nicht, ob wir Aaron Rodgers medial nach einem gewonnenen Super Bowl aushalten. Ich glaube, dann
wird nicht schlimmer. Wird nicht schlimmer als jede Offseason.
Glaubst du? Ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Ebene. Also storymäßig hast du natürlich recht. Das wäre, da würden wir zwei Wochen über nichts anderes reden.
Das wäre großartig.
Ich habe die Verzweiflung hier, die ist immer noch da bei den Packers-Fans hier vorne.
Aber selbst wenn sie nur beide reinkommen, alleine die zwei Wochen vorher werden großartig. Egal, wer am Ende gewinnt.
Team Content gewinnt immer.
Der Team Content würde in dem Fall gewinnen. Und ich sage mal so, die Jets haben eine absolut cleane Super Bowl-Statistik. Die haben noch nie einen Super Bowl verloren.
Das ist korrekt. Ja, sie haben auch kein Playoff-Spiel die letzten 13 Jahre verloren.
Sie waren aber mal im Super Bowl.
Ja, das stimmt.
1968. Und den haben sie gewonnen.
Ja.
Das, liebe Leute, war Downset Talk live 2024 in Hamburg. Schön, dass ihr da wart.
Dankeschön. Dankeschön.
Vielen Dank. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass wir sehr wahrscheinlich wiederkommen werden.
Ja.
Also, wir haben das ja so als kleine Mini-Test-Tour kommuniziert.
War es auch.
War es ja auch.
War keine Lüge. Kleiner Blick hinter die Kulissen. Wir haben die Tour finalisiert. Da war ich im Urlaub in Italien und Christoph hat sozusagen die finalen Touches dran gepackt, weil wir das wirklich eigentlich nicht vorhatten dieses Jahr.
Eigentlich war es für nächstes Jahr geplant,
genau.
Aber dann hat Thilo von FKP Scorpio, der das Ganze organisiert und geplant hat, gesagt, lass auch einfach dieses Jahr machen. Ein paar kleine Locations werden wir noch finden. Und dann haben wir es gemacht, sehr kurzfristig. Umso cooler ist, dass ihr alle gekommen seid. Also wir haben wirklich nicht damit gerechnet, dass es so schnell auch ausverkauft war, jeder Termin letztendlich. Das macht uns wirklich glücklich und deswegen werden wir das Ganze wiederholen wollen. Adrian, Hast du noch irgendwas zum Abschluss?
Eigentlich nur das Gleiche. Also wirklich mega cool, wie viele Leute da waren. Jetzt hier nochmal zum Abschluss, war richtig cool. Stimmung war top. Ich meine, du hast ja am Anfang ja auch Heimspiel und so weiter alles gehabt. Das hilft natürlich. Aber nein, es war wirklich super. Vielen, vielen Dank euch. Und wie du gesagt hast, wir wollen es jetzt noch nicht versprechen, weil versprechen können wir es noch nicht, aber wir haben fest vor, das nochmal zu machen.
Genau. An dieser Stelle vielen Dank an Thilo, den ich gerade angesprochen habe, der heute Abend nicht da ist. Vielen Dank an Elisa von Scorpio, die uns hier heute Abend begleitet hat. Vielen Dank natürlich auch hier an den Ken Club, dass wir da sein durften. Und vielen Dank an euch. Das war Downset Talk Live. Kommt gut nach Hause. Trinkt noch was und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Wir hören uns auf jeden Fall natürlich nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut, ciao.
Ciao, ciao.